Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart und heute ist es mal wieder Zeit für ein Interview. Bei uns ist Tatjana wenig zu Gast im Podcast. Tatjana hat schon für die halbe Deutschrap-Szene Musikvideos gemacht und sie hat echt viele Background-Stories zu den Videodrehs auf Lager. Sie hat mir erzählt, in welchem Land das Shindy-Dodi-Video eigentlich gedreht werden sollte. Wir sprechen auch ganz aktuell über das Nina Chuba-Video, da gleich direkt am Anfang mehr. Dann hat sie gedroppt, woher sie auf spontan die ganzen Nazar-Amuletten für das Mero Bogota-Video bekommen haben und auch wie viel das gekostet hat, und sie hat vom Khatar Gaddafi Videodreh erzählt mit diesem goldfolierten Panzer, falls ihr euch noch erinnert. In dem Zusammenhang haben wir auch darüber gesprochen, was ihre Aufgaben als Director sind, wie sie überhaupt zu Musikvideos gekommen ist und damals bei den 100 Black Dolphins angefangen hat. Es ging um Female Force, die Chancenungleichheit von Frauen in der Filmbranche und der Einfluss, den TikTok hat auf die Videobudgets in der Musikbranche. Und ja, ich glaube, ich will an der Stelle gar nicht mehr zu viel vorwegnehmen. Freut euch auf ein spannendes Interview mit einer Person, die wirklich sehr viel hinter der Kamera schon erlebt hat. Viel Spaß mit dem Interview mit Tatjana Wenig. Ja, bei uns ist heute Tatjana Wenig zu Gast im Interview. Du hast schon für unzählige Rap-Artists Musikvideos produziert als Director. Viele Singles davon sind sogar mit Gold- und Platinplatten ausgezeichnet. Und zu den Artists, mit denen du schon so zusammengearbeitet hast, gehören unter anderem Luciano, Sido, Shirin David, Shindy, UFO, Bad Moms J, Mero, Summer Jam, um hier nur mal ein paar zu nennen. Du hast mit Female Force ein eigenes Unternehmen gegründet, mit dem du Frauen in der Filmbranche pushen willst, und machst ja nicht nur Musikvideos, sondern auch Werbevideos wie Shirin David und McDonald's, Bad Moms J und Telekom oder sogar der FC Bayern München und das Saskia-Wasser von Lidl. Tatjana, freut mich mega, dass du heute bei uns im Podcast bist. Wie geht's dir?
Dankeschön, dass ich da sein darf. Mir geht's sehr gut, und wie geht's dir?
Mir geht's auch sehr gut. Das Wetter wird besser und ich merke so, die Sonnenstrahlen machen gute Laune. Wie war deine Auslandsproduktion? Wir haben ja jetzt so seit einem Monat Kontakt und du hast mir dann geschrieben, dass du Ende März auch für ein paar Tage unterwegs warst. Ich glaube in Rumänien. Wie war's?
Genau. Ich habe zwei Nina Chuba Musikvideos dort gedreht.
Ah.
Mit Easy Dazzle zusammen. Eins ist gestern, vorgestern, also 0:00, ne? Online gegangen. Und das andere ist schon fertig geschnitten, wartet nur darauf, dass es endlich released wird. Und die Produktion lief eigentlich mega gut. Es hat voll viel Spaß gemacht. Ich habe eine Kollabo mit Easy Does It gehabt, die man ja auch noch so aus dem Deutschrap-Kosmos kennt. Die zwar mittlerweile primär Werbung machen, aber ja auch damals so krasse Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel diese ganzen Hafti-Musikvideos und so. Und es war mega schön. Ich hatte eine richtig, richtig gute Zeit. Es war wirklich ein Bilderbuchprojekt mit netten Leuten vor und hinter der Kamera. Das war Bombe.
Sehr, sehr cool. Ja, spannend, weil in den neuen Song von Nina Chuba hören wir jetzt auch an der neuen Folge dann rein und besprechen den auch ein bisschen. Und ich fand es auch ein mega krasses Musikvideo und hatte mich auch schon gefragt, wo das gedreht wird, weil es mich so zwischendurch hat es mich ein bisschen an das Olympiastadion in München erinnert.
Ja, es war nicht Olympiastadion in München, es war am Ende das Dynamo-Stadion in Bukarest, was auch schon etwas in die Jahre gekommen ist. Deswegen haben wir zwischendrin auch sneaky mit Stock-Footage gearbeitet und unsere Aufgabe war auch die ganze Zeit zu gucken, dass wir durften nur in bestimmte Angles gehen, damit du halt hinten nicht zu viel siehst. Aber ich glaube, es ist ganz gut zusammengegangen dann doch am Ende des Tages. Man kann ja im Film immer so eine Illusion schaffen.
Ja, safe. Sehr cool. Ich bin witzigerweise auch Ende Mai in Bukarest und dann auch in Rumänien.
Was machst du da?
Wir sind also im Freundeskreis, haben wir uns überlegt, ein bisschen so außergewöhnlichere Urlaubsziele mal anzusteuern. Und da sind wir dieses Jahr auf Rumänien gekommen und starten, also wir fliegen nach Bukarest und starten dann dort und fahren dann so für paar Tage wandern in die Natur. Gibt's ja auch ganz schöne Schlösser und so. Und dann nochmal paar Tage ans Meer und dann zurück nach Bukarest. Also wenn du Tipps und Empfehlungen für Bukarest hast, dann sehr gerne her damit, ja.
Habe ich auf jeden Fall. Ich war in einem unfassbar krassen Restaurant essen. Ich schicke dir später mal.
Okay.
Oder vielleicht kannst du es in die Shownotes packen für alle, die auch noch nach Bukarest fahren.
Genau,
Aber
genau.
ja, da habe ich auf jeden Fall ein bisschen was für dich.
Okay, sehr, sehr cool. Hat man denn eigentlich dann so Zeit dafür, wenn man auf Auslandsproduktion ist, dann auch ja viel drumrum zu machen? Oder ist man wirklich jeden Tag 14 Stunden busy?
Also ich versuche es immer so zu planen, dass ich noch so einen Tag vorweg habe, aber manchmal klappt es einfach nicht. Ich versuche auch eigentlich immer mir selbst ein Mietauto zu nehmen und irgendwie so noch durch die Stadt zu fahren, um auch so für einfach generell die Stadt so ein bisschen kennenzulernen. Und ich bin so ein kleiner Brutalismus-Nerd, deswegen ist für mich so Ostblock immer super spannend, weil du hast ja diese ganzen alten, oftmals auch verlassenen Sowjetbauten. Aber dieses Mal hatten wir Fahrer und wir sind eigentlich wie so eine Reisegruppe ins Auto gesetzt worden, dahin gefahren worden und dann wieder zurückgebracht worden. Aber man sieht ein bisschen was, wenn man so aus dem Fenster guckt.
Ja, das wäre eigentlich auch schon meine nächste Frage. Und zwar, wenn ihr so Auslandsproduktionen habt, wie macht man das denn so im Voraus? Wie organisiert man das aus Deutschland heraus mit Drehgenehmigungen, dann Schauspielern, die da mitmachen und vor allem auch passende Orte zu finden? Weil das stelle ich mir sehr schwer vor. Und klar kann man irgendwie ein bisschen über Instagram suchen, aber das sind doch dann meistens eh so die Touri-Spots.
Voll. Also wir arbeiten da eigentlich immer mit Serviceproduktion zusammen, heißen die. Das sind Produktionsfirmen, die sind eigentlich darauf spezialisiert, mit Produktionsfirmen aus dem Ausland zusammenzuarbeiten. Das heißt, die haben einfach zum Beispiel einen riesigen Pool an Leuten von einem Casting und die haben sowas wie Location Scouts und eben die ganze Crew vor Ort und die organisieren dann alles und kümmern sich um alles und du bist dann eigentlich in einer sehr geilen Position, weil du einfach nur sagen kannst, ja, nein, ja, nein.
Ja, das ist natürlich ein guter Service. Lass uns mal reinstarten und ein bisschen zu deinen Anfängen gehen. Wie bist du überhaupt zu Deutschrap-Musikvideos gekommen?
Ich glaube, der Anfang war Haftbefehl. Haftbefehl war irgendwie so der erste deutsche Rapper, der mich krass gecatcht hat, muss ich sagen, und den ich irgendwie extrem gefühlt habe. Und ich glaube, irgendwann kam mal bei mir, also ich habe eh schon davor für so Songs, die ich total toll fand, irgendwie immer so Musikvideokonzepte nur für mich geschrieben. Ich saß dann mal so in meinem 9-to-5-Job und habe mich extrem gelangweilt und habe in meinen Pausen immer so Drehbücher für Musikvideos geschrieben, ohne zu wissen, was damit irgendwie passiert. Und dann kam mal, ich kann dir gerade nicht mehr sagen, welcher Haftbefehlssong es war. Ich glaube, es war von Aslak Stereotyp. Auf irgendwas aus dem Album. Und ich dachte mir, es wäre unfassbar geil, mal einfach als Konzept zu sehen, dass du Frauen in Männerrollen steckst und auch so inszenierst. Weil man kennt, glaube ich, so diese Jungs am Block mit bellenden Hunden und schnellen Autos sehr, sehr gut. Aber es war halt so, man muss es gewesen sein, so 2014, 2015, wo noch nicht so viele Rapperinnen around waren, wie sie jetzt sind. Ich würde sagen, es war wahrscheinlich so, wie Liz jetzt ist, war so meine Fantasie damals, als ich mir so dachte, boah, das wäre voll geil, Frauen mal so zu inszenieren, aber halt so Lip-Sync zu so einem Hafti-Video. Und ich glaube, das hat irgendwie so den Werdegang, in den ich dann auch am Ende des Tages gekommen bin, irgendwie sehr gut beschrieben. Weil ich ja immer irgendwie versuche, auch so diese Gender-Roles bei deutschen Rapperinnen so ein bisschen zu twisten und aufzudrehen und so diese Bilder, die es für Männer schon so gibt, mal mit Frauen zu besetzen. Und irgendwie macht es mir mega viel Spaß. Ich find's voll geil. Aber so bin ich dazu gekommen. Das war, glaube ich, der erste Schritt. Und dann, es ist ganz viel Glück und Zufälle passiert, dass ich am Ende des Tages hier gelandet bin.
Verrückt. Ja gut. Aber und wie kam es dann aber dazu, dass du auch so deinen ersten Musikvideodreh hattest?
Das war, es gab in München immer die 100 Black Dolphins Partys.
Mhm.
Und ich muss gestehen, ich fand einfach die Partys ziemlich geil. Ich hatte die gar nicht jetzt so sehr mit Deutschrap irgendwie in Verbindung gebracht, aber sie haben halt parallel dazu auch schon angefangen, so die ersten Deutschrap-Musikvideos zu machen. Ich glaube, für eins für Ratar und eins für Alias, der auch aus München kommt eigentlich. Und dann stand ich vor einem Club und habe mit jemandem gesprochen und wir haben uns irgendwie unterhalten und der hat mir dann erzählt, er macht Deutschrap-Musikvideos. Und ich war so, boah, krass, ich mache Deutschrap-Musikvideo-Konzepte und ich fände es voll geil. Ich will nicht mal Geld dafür haben. Ich fände es einfach nur voll geil, wenn meine Idee irgendwann mal so echt realisiert wird. Und dann hieß es ja, okay, gut, lass mal treffen. Und so ist dann irgendwie, so bin ich zu 100 Black Dolphins gekommen.
Okay.
Und das erste Projekt, warte, es war 2017 in Frankfurt. Es war Nimo, Olexesh und Chewe und Abdi, Rhythm and Flues. Und eins meiner Lieblingsbilder meiner Karriere ist da entstanden. Cello auf einem Pferd. Es war so schön. Ich habe es so geliebt. Traum einfach.
Geil. Geil. Ja, das Ding ist auch mega erfolgreich gewesen, ne? Also, weil Chelo und Abdi haben sich da auch echt gerade Olexesh und Nimo in ihrer absoluten Hype-Phase geholt, die ja auch bei denen auf dem Label halt waren, ne? Und deren eigene Artists sozusagen waren. Und ja, ich kann mich noch dran erinnern, das war tatsächlich so ein Song, der auch außerhalb von der Deutschrap-Bubble mega gut funktioniert hat. Also damals auf der Uni haben das dann auch voll viel andere gehört, die eigentlich sonst gar nichts mit Deutschrap am Hut haben.
Es war, glaube ich, auch so voll diese Zeit, in der, da kam ja auch die KMN-Gang und Suna und sowas und
Ja,
Kokaina war ja
genau.
gerade, also lief ja in jedem Club auch einfach. Das war plötzlich so, okay, Deutschrap ist halt jetzt wirklich so angekommen. Das ist nicht mehr eine Nische, sondern das ist jetzt halt einfach so ein Phänomen geworden.
True.
Und ich glaube, das lag auch einfach voll krass dran. So, es war Sommer, du hattest halt diese ganzen diese Afrobeats irgendwie, dieses, was Frankreich schon super lange gemacht hat, ist dann irgendwie so nach Deutschland geschwappt und so. Und ich glaube, alle haben es einfach voll gefühlt und fanden es einfach voll geil.
Safe. Ich erinnere mich da auch richtig gern zurück dran. Ich weiß noch, dass ich da auch mit ein paar Kumpels dann auf einer Party war, wo Falk Schacht aufgelegt hat und dann später auch, wo Vis-à-vis aufgelegt hat. Und das war dann einfach so die ersten deutsche Partys. Und bisher kannte man das nur, dass mal so ab und zu Crow oder Sido Bilder im Kopf oder so im Club läuft zwischen der ganzen englischen Musik und dem, was halt sonst im Radio läuft. Und dann war plötzlich einfach, ey, wie nice ist das jetzt, dass so Deutschrap einfach so Partymusik geworden ist mit Palmen aus Plastik, KMN-Gang und allem drum und dran. Kannst du noch mal beschreiben, was so deine Aufgabe bei den Musikvideos Drehs ist, also damals versus auch, wo sich jetzt so hin entwickelt hat? Also, was genau machst du, wie kann man sich das vorstellen als Director auf einem Videodreh?
Also ich starte mal mit früher. Ich habe eigentlich immer inhaltlich gearbeitet. Ich habe immer, also ich bin krass, ich höre den Song nicht erst nach dem Beat, sondern ich höre den Song erst nach dem Text. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und die zeigen dann am Ende des Tages auch, wie jemand Kreatives irgendwie an ein Musikvideokonzept rangeht. Bei mir ist das Inhaltliche immer krass wichtig. Und schon damals ist es halt, also ich krieg den Song, ich höre den Song exzessiv so lange durch, bis ich ihn von vorne und hin bis hinten auswendig kann. Und fange dann an, erstmal mir alles runterzuschreiben, was ich damit verbinde. Gibt's irgendwie, keine Ahnung, ein Sample, gibt's eine Referenz, gibt's einen Vergleich, der irgendwie in den Part super bildlich ist, auf dem man irgendwie ein ganzes Konzept erarbeiten kann. Und damals habe ich eben schon immer die Musikvideokonzepte geschrieben und habe dann auch angefangen zu produzieren. Also es ist, auch das ist einfach absolut verrückt. Ich erinnere mich noch genau daran, damals bei diesem ersten Projekt. Ich habe dann einfach irgendwo angerufen bei so einem Poloverein in Frankfurt. Und meinte so, hey, ja, wir sind eine Produktionsfirma und wir drehen mit super tollen Künstlern. Habt ihr Bock, dass wir bei euch drehen? Ihr kriegt natürlich auch Geld. Wie sieht's so aus? Und die waren so, ja. Und dann rufst du, du hast so die Power, einfach mit einem Telefon so voll krasse Sachen zu machen. Also auch so jedes einzelne Mal später dann immer wieder dachte ich mir so, das ist so absurd. So bei Gaddafi bei Qatar, habe ich den ganzen Deutschland-Part alleine produziert, während mein Partner damals den Part in Dakar gedreht hatte. Also es war dieses ganze, dieser Panzer, den wir
Ja,
goldschuppiert
ich
hatten.
erinnere mich.
Das war absurd. Das war unfassbar crazy, was da irgendwie alles passiert ist. Und du gehst halt da so ran und denkst dir so, es muss jetzt irgendwie alles klappen, weil du hast es ja irgendwie verkauft. Aber du weißt halt nicht, ob es wirklich funktioniert, ne? Bis zur letzten Sekunde nicht. Und dann rufst du da so an und sagst du, ja, ich habe gehört, sie haben noch so einen Panzer. Wie viel kostet es denn, den pro Tag zu mieten? Kann man den transportieren? Und die sind halt erstmal so, verarschen Sie uns gerade? Oder was geht hier ab? Nee, ja, ich mache Musikvideos. Ja, okay, ja. Ja, ich würde jemanden vorbeischicken, der würde den gerne Gold folieren. Wie sieht denn das so aus? Können wir das bei Ihnen auf dem Gelände machen? Und dann so, ja, okay, ja, gut, kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann halt so Sachen, die dir, wenn du noch nicht so lange produzierst, halt gar nicht so bewusst sind. Du hast einen Panzer, der wiegt halt mehrere Tonnen. Den willst du in den, ich habe dann so einen so einen Flughangar irgendwo gefunden, weil es war halt irgendwie viel geiler, den halt nicht nur irgendwie jetzt in diesem Kriegsschauplatzgelände, wo der irgendwie stand, zu haben, sondern den halt irgendwie nochmal wie in so einem Studio-Setup zu inszenieren. Und mir war es gar nicht so bewusst, aber ist ja klar, du brauchst dann einen Schwertransport. Das heißt, du brauchst dann eine Spedition. Das heißt, du brauchst dann eine Genehmigung, weil du darfst damit nicht am Wochenende fahren. Und unter der Woche bis, glaube ich, 22 Uhr auch nicht. Und dann brauchst du so Wegen, die so rechts und links nebenher fahren, wie man es halt so auf der Autobahn kennt. Manchmal brauchst du Polizeisperren. Und ich rufe so bei der ersten Spedition an und die sagt so, never ever, das kriegen wir niemals hin. Wann wollt ihr drehen? In 5 Tagen? Nee, vergiss es. Und bei der zweiten und bei der dritten und ich bin schon so, oh scheiße, wenn es jetzt an dieser fucking Spedition irgendwie liegt, wie kriege ich das jetzt hin? Und irgendjemand findest du dann, der irgendwie so sagt, ja, es ist Harakiri, aber ich habe irgendwie Bock drauf. Und dann bedenkst du das nächste Ding nicht, nämlich, dass wenn ein Panzer über so Betonplatten fährt, der halt so ein krasses Gewicht hat, dass er die halt kaputt machen kann. Und du hangelst dich so von Lösung zum nächsten Problem, zu Lösung zum nächsten Problem. Und irgendwann kam dann so der Moment, wir wollten hinten so grüne Stoffteile aufhängen und hatten aber nur so unsere Crew, noch keine Beleuchter. Ich hatte irgendwie so einen Steiger organisiert, der ging irgendwie so 24 Meter hoch, aber wir hatten halt alle Todeshöhenangst. Und keiner kann halt, also du denkst, 24 Meter ist nicht hoch, aber 24 Meter ist fucking hoch. Und wenn du dann irgendwie auch
Safe.
noch in so einem kleinen Korb bist, dich da so selbst hochfahren musst und dann das irgendwie oben befestigen musst, ohne dass da irgendwas festgemacht ist. Boah, wirklich, das war Harakiri, aber unfassbar geil auch irgendwie. Da kam dann irgendwann noch so eine Schlange und da kam dann irgendwann noch so ein Falke mit dazu und so. Und es war einfach so, okay. Es ist wie ein Fiebertraum. Was passiert hier? Keine Ahnung, aber irgendwie ist es voll nice. Und so hat sich Produzieren super lange angefühlt. Und dann bin ich immer mehr in so eine kreative Richtung gegangen, habe immer weniger produziert und habe immer mehr irgendwie ich war dann eher in so einer Creative Direction, so die Schnittstelle zwischen Art Department und Konzeption und Künstler und Styling und dass das alles gut zusammen aussieht und bin dann auch immer mehr in die Richtung der Inszenierung gegangen, also den Künstler briefen, wie ist nicht nur der Vibe von dem Song, das weiß er ja, aber wie ist auch der Vibe von dem Video, ist das genau dasselbe oder ist das was komplett Gegenteiliges, macht es das dadurch so spannend, wollen wir was authentisch ist, wollen wir was überinszeniert ist und so bin ich dann immer mehr zum Directing gekommen, was zum einen so diese Schauspielführung hinter der Kamera ist, aber zum anderen halt natürlich auch so dieses ich leade ein komplettes Team. Die gucken alle zu mir und die wollen alle, dass ich die Person mit der Vision bin, die weiß, was sie will und wie sie es will und das genau sagen kann und das genau artikulieren kann und eben auch so eine Crew so in so eine Richtung führt. Und ja, es ist, also ich muss gestehen, ich mache es mittlerweile total gerne, weil das ist irgendwie einfach was total Tolles. Weil du kannst so verschiedene Führungsstile ausprobieren und die auch immer so an die Leute anpassen, mit denen du arbeitest. Musst du mal ein bisschen härter sein oder funktioniert es durch Leute mit abholen? Das ist eher so mein Ding. So, wir sind jetzt gemeinsam ein Team und wir machen das gemeinsam und ich bin jetzt nicht diejenige, die irgendwie hier die Vision hat und wenn irgendjemand anderes irgendwie was sagt, dann raste ich komplett aus, sondern ich mag das halt mit den Leuten auch vorher zu sprechen, so, ey, das hier ist ein Ort, wo ich deinen Input total schätze. Wenn ich mit einer Kamerafrau zusammenarbeite, dann arbeite ich mit der zusammen, weil ich nicht nur will, dass ihr Leben das Stativ ist, sondern dann arbeite ich mit ihr zusammen, weil ich ihren Input hören will und dies natürlich auch vielleicht in bestimmten Linsen oder in Kameratechniken ganz anders drin als ich und kann mir sagen, so, ey, ich habe das und das gesehen und das wäre voll geil hier, lass uns das mal ausprobieren. Und das macht total viel Spaß. Ich hoffe, jetzt habe ich deine Frage beantwortet. Ich habe jetzt sehr lange gelabert.
Nein, 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 aber ich glaube, das gibt mir und auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen ein gutes Gefühl, wie so die Arbeit am Set ist.
Werbung.
Wenn wir schon beim Thema Musikvideos im Deutschrap sind, kommen wir an einem Namen nicht vorbei, und zwar 9 Mile Wodka. Jeder kennt die leuchtenden 9 Mile Wodka Flaschen aus den Deutschrap-Musikvideos. Ich meine, wie viele krasse Videos sind schon dank 9 Mile entstanden? Und ich verrate dir jetzt, woher du so eine 9 Mile Flasche mit LED-Patch für deine nächste Party bekommst. In den Shownotes findest du den Link zum MBG Amber Room. Der MBG Amber Room ist ein Online-Shop, wo du 9 Mile Flaschen in allen verschiedenen Größen herbekommst. Egal ob 1,75 Liter, 3 Liter, 6 Liter und sogar 9 Liter. Die Flasche wird auf jeden Fall für die nächsten Partys reichen. Es gibt auch coole Bundles, zum Beispiel ein Geschenkset mit zwei 0,7 Liter Flaschen und zwei 9 Mile Wodka Gläsern dazu. Also checkt auf jeden Fall mal den MBG Amber Room. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß bei eurer nächsten Party und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Werbung Ende.
Was passiert nach so einem Videodreh? Also was sind da noch so deine Aufgaben?
Also danach musst du natürlich erstmal gucken, dass das ganze Material richtig gesichert ist. Das ist ja auch immer so ein Thema. Du hast dann auch so Sachen, du darfst nicht das ganze Material nur an einem Ort lagern, auch so aus versicherungstechnischen Gründen, wenn irgendwie bei dir eingebrochen wird oder irgendwie was es zu brennen anfängt oder sowas, dann ist das natürlich sehr kontraproduktiv und dann gehst du eigentlich recht schnell in den Schnitt rein. Es gibt Regisseure oder Regisseurinnen, die schneiden selbst. Es gibt Regisseure oder Regisseurinnen, die geben das Material einfach nur ab und sagen so, okay, mach du jetzt. Ich habe immer Editoren, mit denen ich zusammenarbeite. Also die kriegen von mir halt vorher einmal nochmal cool, wahrscheinlich, also meistens direkt nach dem Dreh so ein Briefing-Call, so, ey, du hast ja das Konzept davor gesehen, das und das hat geklappt, das und das hat nicht so gut funktioniert. Bei der Einstellung hat sich der Künstler halt richtig wohlgefühlt und hat gesagt, genauso will er, dass das Musikvideo dann am Ende des Tages auch aussieht. Und gibt schon mal so eine erste Einschätzung zum Material. Brief aber noch nicht direkt, weil ich finde das immer ganz spannend, weil ein Editor ist natürlich am Ende des Tages auch jemand, der ist halt der Profi in seinem Craft. Ich kann den leiten, aber ich will den jetzt auch nicht irgendwie was aufzwingen. Deswegen lasse ich die erstmal immer so alleine nochmal durchs Material schauen und sage so, ey, gib du mir mal das, was du für am besten hältst, weil nur weil ich jetzt meine Vision hier habe, bedeutet das nicht, dass dir halt am Ende des Tages auch wirklich der beste Outcome ist. Und lass die machen und merk dann so, ey, das ist der viel geilere Ansatz oder da sind wir noch nicht so ganz da, was ich auch Künstler vorgestellt hatte. Ja, dann kommen Feedbackschlaufen, danach kommt das Grading, was für mich auch immer ein wichtiger Part ist, weil ein Grading kann ein Musikvideo absolut toll und wunderschön machen lassen, aber halt auch super cheap. Und ich hatte auch schon Musikvideos, wo ich im Grading nicht richtig beteiligt war und wo ich es abgegeben habe und bin im Nachhinein mega abgefuckt davon und kann mir die Musikvideos kaum mehr anschauen, weil ich mir denke, boah,
ja, ja.
Ich find's richtig scheiße.
Ja.
Genau, ja, und danach so die letzten Teile sind dann halt noch sowas wie VFX, was dann kommt, wenn der Grundschnitt steht, was bei VFX-Artists, weil es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo die herkommen, machen die jetzt eher so ganz viel so Moncherie-Werbung oder haben die halt auch schon so Deutschrap oder generell, ich würde sagen, eher so coolere Musiksachen, haben die damit irgendwie eine Berührung, die muss man manchmal ein bisschen mehr leiten und halt denen ein klares Briefing geben und dann kommen am Ende eigentlich nur noch so Parts wie Titel vorne einsetzen, Credits hinten einsetzen, abgeben ans Label und dann wird hochgeladen und natürlich die Trailer geschnitten.
Ja. Nochmal zu den zur Aufgabe, ne, das Drehbuchschreiben an sich, was du auch gesagt hast, ne, daher kommst du ja, dass du das einfach mega gerne dir so ausgedacht hast, was wäre ein cooles Musikvideo zu einem Song. Was würdest du sagen, was ist da jetzt so die größte Herausforderung bei der Aufgabe für dich?
Also, ich glaube, das Schwierigste jetzt aktuell ist, die Budgets, die super klein geworden sind, mit einer coolen Idee zu verbinden. Deswegen, ich habe dir auch so ein bisschen die Projekte von früher und von jetzt geschickt. Deswegen sind da auch jetzt mittlerweile nicht mehr so viele Musikvideos drauf, weil ich merke, es gibt einfach so Budgetrahmen, in denen kann ich nicht so arbeiten, wie ich arbeiten möchte. Und ich glaube, das miteinander zu verknüpfen, am Ende des Tages kannst du halt so das geilste Konzept der Welt schreiben, aber wenn die Leute halt nicht das Budget dazu haben, dann kann es auch nicht funktionieren.
Okay, das wäre tatsächlich auch eine Frage an dich gewesen, weil wir das natürlich im Podcast auch beobachten, dadurch, dass wir jede Woche halt uns die neuesten Songs und auch Musikvideos dazu anschauen. Es ist ja schon irgendwie so, dass dieser Hype um Musikvideos auf YouTube zurückgegangen ist und der Trend eben mehr Richtung TikTok-Promo geht. Also das merkt man ja auch schon so, ne? Früher war das so vor ein paar Jahren, was ja wirklich, da hat man dann Donnerstag auf Freitagnacht da wirklich gewartet, sich alle Videos reingezogen, die Kommentare waren absolut unterhaltsam, also das, was man jetzt so in der TikTok-Kommentarspalte sozusagen findet, ne? So, und das war halt damals so auf YouTube, das war einfach so geil. Oder es gibt ja auch Videos irgendwie, wie das von Loredana und Juju, wo dann extrem viele Memes draus entstanden sind. Und ich glaube, viele Klicks auf dieses Video kommen auch daher, dass man manchmal einfach denkt, ey, ich will da nochmal zurück und will nochmal schauen, was so die lustigen Kommentare in dem Video waren. So, also ich höre da jetzt raus, das merkt die Videobranche schon auch, diesen Rückgang oder dieses, ja, Umschichten sozusagen quasi, ne, dass jetzt irgendwie der Trend Richtung TikTok-Promo geht und dat High-Budget-Musikvideos.
Ja, absolut. Also es ist, ich würde auch sagen, es ist nicht nur die Musikvideobranche, sondern ich glaube, es ist gerade generell Bewegtbild. Wir sind gerade in einer sehr spannenden Zeit. Also Werbung ist genau dasselbe aufgrund von Inflation und Krieg und all dem. Film ist irgendwie auch gerade genau dasselbe. Es ist einfach, also jetzt zu sagen, ey, ich mach den Job, das braucht auf jeden Fall ein bisschen Mut, bisschen mehr Mut wahrscheinlich noch wie vor ein paar Jahren, weil auch mit AI gerade eben, du weißt halt nicht, wie es weitergehen wird. Ich glaube, man findet da schon irgendwie so seine Nischen und es gibt ja auch immer noch Künstler, die hochbudgetierte Musikvideos, die sind einfach Part von ihrer DNA und von ihrer Ästhetik. Aber ja, es geht auf jeden Fall zu TikTok hin und ich glaube, all diese TikTok-Creators, die am Ende des Tages dann auch Content für Künstler machen, haben auf jeden Fall gerade eben einen sehr guten Zeitraum. Ich glaube, ich bin Jahrgang 95, ich bin natürlich auch noch voll groß geworden mit MTV und Viva und sowas und kenne halt auch noch dieses, boah, ich gucke den ganzen Nachmittag einfach nur Musikvideos, um herauszufinden, was ist gerade cool? Wie sind die coolsten Frisuren? Was zieht man an? Wie schminkt man sich? Auch so wie, du hast ja auch da einfach krass Popkultur mitbekommen, so in a nutshell. Nicht mehr so wie es jetzt ist, dass du halt so unfassbar viele verschiedene Nischen hast und die Memes, die vielleicht bei den in der einen Bubble kreiert werden, sind für die anderen halt gar nicht mehr. Du weißt ja gar nicht mehr, worum es irgendwie gerade eben so geht. Ich schaue mit einem traurigen Auge manchmal da drauf, aber man muss ja auch so ein bisschen mit der Zeit gehen. Und die Künstler, die halt jetzt gerade eben so 18, 19 sind, ich glaube, die haben diese Bindung dazu nicht mehr so. Das ist ja auch vollkommen okay. Da wird jetzt einfach eine andere Form von Content und von Ästhetik draus werden, die sicherlich auch wieder spannend und prägend für so die nächsten Generationen ist. Aber es ist schon ein bisschen sad irgendwie. Für mich sind Musikvideos halt einfach auch so. Ja, du kannst damit halt geisteskrank dein Image prägen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich erinnere mich halt auch noch gern an so diese Zeiten zurück, wie es halt so Promophasen gab, wo dann jedes Video aufeinander aufgebaut hat oder man so richtig wusste, okay, also man sich so zurückerinnert hat einfach an die Promophase, aber auch durch die Musikvideos, die wurde einfach mega davon so geprägt auch. Also finde das auch schade, dass das da so weggeht. Und dann merke ich aber auch immer wieder jetzt, dass manchmal ein Musikvideo noch mega wichtig ist oder nicht manchmal, sondern eigentlich in vielen Fällen einfach, aber auch um den Song nochmal zu unterstützen und um einfach ein anderes Bild zu dem Song zu bekommen, weil man halt ja visuell nochmal so viel da arbeiten kann irgendwie, gerade wenn das so emotionale Songs sind, ne, wo man dann halt einfach irgendwie mit alten Zeitungsausschnitten so arbeiten kann oder so, ne, wenn Rapper irgendwie gerade so ein bisschen so seine Vergangenheit reflektiert und so, finde ich, das hat irgendwie was. Aber wer weiß, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das in ein paar Jahren einfach wiederkommt und das gerade halt so, sag ich mal, so ein kleiner Rückgang ist und in 5 Jahren ist es dann aber wieder voll cool, da so anders zu fahren. Ja.
Boah, cool wäre es auf jeden Fall, oder? Stell mal vor, das ist so, dann kommt so, wie so Y2K gerade eben wiederkommt, kommt dann irgendwann so in 5 Jahren so, ey, kennt ihr noch Musikvideos? Das war ja mega geil, lass mal wieder ein bisschen mehr machen.
Safe. Wie nimmst du denn das so für dich persönlich sozusagen mit, dass jetzt da in den letzten Jahren quasi so ein Rückgang war an Musikvideos? Also was hat sich dadurch irgendwie was bei dir verändert an deinen persönlichen Zielen, was so deine Karriere angeht?
Also ich glaube, ich kann sowieso nur bis zu einem bedingten Alter Musikvideos machen. Ich finde nicht so peinlich wie 40-Jährige, die versuchen, Jugendkultur zu machen. wirklich. Und ich will niemals so jemand werden. Ich hab die Künstler, mit denen ich super gut klarkomme und mit denen ich super gut funktioniere. Aber ich funktioniere super gut, weil wir durch dieselben Sachen geprägt sind. Und ich merke jetzt schon, es gibt einfach manche Momente, da bin ich jetzt schon lost. Ich bin noch nicht mal 30, aber es geht einfach sehr schnell. Und es ist mir schon davor sehr, sehr bewusst geworden, dass meine Musikvideozeit sich höchstwahrscheinlich einfach auf hoffentlich zweistellig gute Jahre beziehen wird, in denen ich ausprobieren und machen kann. Aber ich sehe jetzt nicht mich mit 50 oder 60 Deutschrap-Musikvideos machen. Das war für mich irgendwie von Anfang an klar. Und dann kommt natürlich immer irgendwie die Frage so, ich liebe es zu directen, ich liebe es am Set zu stehen, ich liebe es mit tollen Leuten zu arbeiten und kreativ zu sein. Aber ich habe noch ganz, ganz viele andere Ziele auch, in die ich auch gehen möchte. Ich finde Werbung gerade, es macht unfassbar viel Spaß, es ist voll geil, du hast wirklich gute, hohe Budgets im Vergleich zu Musikvideos und du kannst halt so das ganze Knowledge, du kannst ja in Musikvideos extrem viel auch ausprobieren und so und du kannst das halt alles nutzen, um Werbung cooler zu machen. Weil ich glaube, das braucht es halt auch ganz dringend, dass du halt so die Generation, die jetzt auch Waschmittel kauft, es funktioniert halt nicht wie vor 10 oder 20 Jahren. So, wir wollen halt einfach auch was anderes sehen und wir wollen halt einfach irgendwie auch ein visuelles Feuerwerk sehen. Und das zum einen und langfristig, ich glaube, bei mir ist auch Spielfilm und Serie was ich super spannend finde. Ich habe parallel auch letztes Jahr jetzt so mein erstes Drehbuch geschrieben und arbeite auch gerade an 2, 3 Serien, die in so einem Deutschrap-Kosmos stattfinden und auch jetzt vielleicht toi 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 noch an einer Show mit. Und so spreadet sich so Deutschrap, wie es mal war, dieser ganz, ganz kleine Kosmos hin zu Mainkultur oder Popkultur hinzu. Es zieht sich irgendwie auf in verschiedene Bereiche, in denen man dann weiterarbeiten kann.
Sehr cool. Hast du schon mal an einer Serie mitgearbeitet? Weil das ist ja jetzt auch in den letzten Jahren so, ne, dass viele Deutschrapper in Serien mit dabei sind. Und wenn du jetzt sagst, da stehen sogar direkt ein paar mehr wieder an, stelle ich mir spannend vor.
Nee, ich habe bis jetzt noch nicht an einer Serie gearbeitet. Ich glaube, es liegt auch mit daran, bei Werbung checken das langsam die Agenturen, dass es keinen Sinn macht, nur Moods aus Musikvideos zu nehmen, aber dann nimmst du klassische Werberegisseure, die das umsetzen sollen. Jeder checkt, das fühlt sich scheiße an, das ist nicht geil, das ist so, ich glaube, wir erinnern uns alle noch so an diese erste Aldi-Werbung, diese Hip-Hop-Aldi-Werbung, ich glaube, es war Aldi, oder war es Lidl, mit dem Breakdance und so, wo sich alle nur so
dachten,
das ist nicht cool.
Daraus ist ja dann auch so ein Discounter-Dings geworden, ne? Also, dass so die ganzen Supermarktketten, so, dass sich gegenseitig Hops genommen haben dann damit.
Aber da passiert jetzt ja auch gerade ganz viel. Es gab ja letztes Jahr zum Beispiel auch nochmal so eine Kampagne, wo sie wirklich auch mit Deutschrap Produzenten zusammengearbeitet haben und hinter der Kamera auch mehr Leute, die aus dem Deutschrap-Bereich kommen, besetzt haben und sowas. Und es gibt ja auch mittlerweile mehr Werbeagenturen, die aus dem Deutschrap-Kosmos kommen und Brands beraten, wie sie auch diese Leute und diese Kultur erreichen können. Weil ich glaube, das verzeiht man halt nicht so sehr, wenn man halt das Gefühl hat, so, wir werden hier gerade irgendwie verarscht, aber also lass mal ehrlich sein, wer ist denn hier jetzt wack, weil wir sind es eigentlich nicht, sondern also irgendwie komisch. Aber also Werbung hat schon hohe Budgets, aber du hast halt deine 2 bis 3 Drehtage trotz alledem und vielleicht deine 2 Monate Vorbereitungszeit. Das ist halt bei Serien nochmal was ganz anderes. Das sind andere Budgets und das sind andere Verpflichtungen und wir sind auch gerade so ein bisschen in so einer Streaming-Krise. Wenn du dir so die Fiction-Welt anguckst mit sowas wie Sky, die für Deutschland keine Serien mehr machen und Paramount Plus, die sich aus Deutschland zurückziehen und Netflix, die nicht mehr jedes Projekt produzieren, dass es nicht so die einfachen Voraussetzungen sind, um direkt da so durchzustarten, sondern ich glaube, da musst du ganz, ganz viel so arbeiten und so zeigen, ey Leute, ihr könnt uns vertrauen, ihr müsst da keine Angst haben. Es gibt ja auch einige Deutschrapper, wo man halt auch einfach, also wo in der Branche dann halt auch so ein Aufschrei kam mit Alter, die sind so unprofessionell, die kommen nicht ans Set, die sind die ganze Zeit nur besoffen oder irgendwie bekifft und man kann mit denen nicht arbeiten, man kann mit denen nicht rechnen. Das zieht sich dann ja, wenn du halt einmal als Produktionsfirma so eine Erfahrung gemacht hast,
Ja.
dann zieht sich das halt auch so komplett weiter und dann denkst du dir halt auch so, ey, dann sind die alle so, dann sind die Manager auch so, dann sind die Directors auch so, dann sind die Produktionen auch so, wir können mit denen allen nicht arbeiten. Und dann gehst du halt wieder auf so einen safen Weg. Und ich glaube, da muss gerade einfach noch so ein bisschen Arbeit passieren und da wird aber Arbeit passieren und ich glaube, da passiert in den nächsten Jahren noch sehr viel und sehr Spannendes und ich bin auch ganz gespannt, wie sich dann auch nochmal Deutschrap-Serien hin verändern werden, wenn du mehr die Leute inkludierst, die Deutschrap halt auch wirklich machen, auch hinter der Kamera.
Ja, nee, bin ich auch gespannt, weil ich hatte auch teilweise so ein Gefühl, dass da vielleicht so eine kleine Überproduktion war und man dann fast ein bisschen müde war, von wegen, ah, schon wieder eine Serie, man kommt so gar nicht hinterher, sozusagen, das sich auch anzuschauen und sich dann eine Meinung zu bilden. Und dann aber vielleicht halt auch so ein bisschen dieser Mix so von, ah, da sind jetzt Leute, die sind es halt irgendwie gewohnt, die Serien, die sonst so bei ARD laufen, zu produzieren. Und dann machen die jetzt plötzlich was, wo mehrere Deutschrapper mitspielen. Da treffen dann irgendwie zwei Welten aufeinander und das ist genau das, was du beschreibst. Da brauchst du dann vielleicht so einen Mittelweg oder auch die richtigen Leute halt im Background hinter der Kamera. Und deswegen, dann bin ich gespannt, an was du da arbeitest. Sehr cool. Ein anderes großes Projekt ist ja Female Force, was du ins Leben gerufen hast. Vielleicht kannst du da einfach mal in eigenen Worten ein bisschen beschreiben, was das ist, wie man sich das vorstellen kann. Du hast ja schon auch ein Unternehmen gegründet. Ist das aber eher so ein Künstlerkollektiv oder ja, beschreib einfach mal.
Ja, also Female Force ist, glaube ich, 2021 geboren worden. Es hat aber schon sehr lange in mir gebrodelt. So, wenn wir nochmal zurück zum ersten Projekt 2017 gehen, es gab halt keine Frau am Set. Wirklich, wenn du dir so nochmal diese Teamfotos anguckst, da bin halt nur ich. Und das war ganz, 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 ganz lange so, dass ich halt eigentlich immer die einzige Frau am Set war und mir dann irgendwann auch so dachte, so, boah, ihr versteht halt vielleicht auch so diesen Vibe, den ich da halt gerade kreieren will, halt so gar nicht. So, klar haben jetzt irgendwie Männer vielleicht nicht so das Background-Knowledge zu, boah, wisst ihr noch damals, Vogue 2009, Dolce & Gabbana war voll krass, lass mal sowas machen. Und dachte mir dann, boah, es wäre eigentlich, also ich bin jetzt in der Position, in der ich mir mein Team selbst aussuchen und buchen kann. Und dachte mir dann, klar, ich kenne super viele tolle Männer, mit denen ich arbeiten kann, aber wo sind eigentlich die Frauen? Und habe mich dann so langsam angefangen, auf die Suche zu machen. Und es hieß immer, naja, so viele gute Frauen gibt's nicht. Und dann öffnest du einmal die Büchse der Pandora und plötzlich findest du ganz, 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 ganz viele tolle Frauen, die einfach nur eine Chance brauchen. Und so ist Female Force entstanden. Ich dachte mir dann, ey, komm, ich versuche zumindest alle führenden Positionen hinter der Kamera weiblich zu besetzen, auch einfach, weil ich den Vibe sehr, sehr viel lieber mag, weil das ein ganz anderes Arbeiten ist und weil das ein viel kollektiveres, gemeinschaftliches Arbeiten ist. Das ist auch die Art und Weise, wie ich gerne meine Projekte umsetze. Und hatte eben auch zum Glück jetzt schon ein paar Projekte, wo ich sogar mit einem komplett weiblichen Team arbeiten konnte. Und ich glaube, Leute schauen da mal so ein bisschen kritisch drauf und sind dann so, ja, aber ist auch wirklich so gut, wie wenn du es mit Männern gemacht hättest. Und dann machst du es halt und dann merkst du halt so, hä, es ist irgendwie viel geiler. Sowas wie Peppermint zum Beispiel war so ein Projekt, wo wir halt nur Girls hatten und nur Girls am Set. Und das wäre halt niemals dasselbe Video geworden, wenn wir halt Männer dabei gehabt hätten, auch weil das halt so ein intimes Setting war und weil es halt so krass darum ging, irgendwie so gegen so eine Sexualisierung zu arbeiten und irgendwie so eine Ästhetik und so eine Schönheit da reinzubringen. Und das hat einfach super viel Spaß gemacht und daraus ist viel mehr Force entstanden. Das ist eigentlich einfach wie so ein, ich sehe es so als meinen eigenen Ehrenkodex. Wenn ich Projekte mache, dann versuche ich so viele Frauen wie möglich mit reinzuholen. Ich hinterfrage immer so, ihr schickt mir jetzt 5 tolle Männer, aber habt ihr vielleicht auch eine Frau? Lass doch mal darüber sprechen. Ich challenge auch so dann die Produktionsfirmen immer so ein bisschen und versuche das auch gerade so in die Werbung mit reinzubringen. Und es ist halt auch so ein, ich will, dass Female Force auch so ein Connecting Pool ist. Ich bin da, ich muss gestehen, aktuell nicht so krass hinterher im Community Building, weil es einfach auch sehr viel Arbeit parallel zu meinem Hauptjob noch ist. Aber langfristig gesehen wäre es voll geil, wenn das einfach wie so ein Movement auch wird, weißt du, wie so ein,
ja,
hey, lass es so nach so einem Female Force Prinzip machen, dass das so ein Buzzword wird oder so ein Begriff und dass es halt auch sowas ist, wo sich halt Frauen untereinander auch connecten können, weil das ist halt so das nächste Thema, wenn du in sehr hierarchischen Branchen arbeitest, hast du halt auch Strukturen und Machtgefälle, die gewisses Fehlverhalten verzeihen, entschuldigen oder halt auch einfach relativieren oder unsichtbar machen. Und da ist es halt ganz wichtig, dass man dann auf innerhalb dieser Branche marginalisierte Gruppen guckt und denen auch Möglichkeiten gibt, dass sie sich untereinander austauschen. Ich hatte das ganz lange, dass wenn ich irgendwie was richtig Ätzendes am Set erlebt habe und ich bin dann mit den Jungs ins Auto gestiegen und meinte dann so, boah, mir ist das und das passiert und das war irgendwie gar nicht cool. Oder es war einfach auch irgendwie voll daneben, dass das dann halt so ein, ja, aber vielleicht hast du es ja auch irgendwie falsch verstanden und kann ja auch sein, dass es irgendwie gar nicht so war. Dass da so eine Relativierung stattgefunden hat, einfach weil ich halt nicht mit Leuten zusammengearbeitet habe, die halt vielleicht so denselben Vibe gespürt haben oder so dieselbe, in derselben Situation waren wie ich. Und das macht halt schon mal ganz, ganz viel aus, wenn du halt dir passiert was und du kannst zu jemandem gucken und der fängt den Blick auf und der ist so, ja, ich weiß, ja, ist bei mir auch gerade eben dass du aufhörst, dich selbst immer so zu gaslighten mit, ist das, was ich gerade eben erlebt habe, wirklich passiert oder bin ich nur verrückt?
Ja, ja, ja.
Und dieser Job ist mental sehr, sehr anstrengend. Du hast krassen Stress und krassen Druck und du musst krass performen und wenn du da einigermaßen zumindest so faire Grundbedingungen schaffst. Und zwar, ich werde als Mensch grundsätzlich respektiert, ernst genommen. Mir wird nicht die ganze Zeit irgendwas erklärt, was ich schon vor 10 Jahren gelernt habe. Und man spricht auf einer Augenhöhe miteinander. Ist schon mal eine sehr gute Basis, dass Frauen und marginalisierte Gruppen sich in dieser Branche besser fühlen. Und wir wollen ja am Ende des Tages alle irgendwie eine Welt schaffen, in der es Menschen gut geht. Und Mental Health wird ja auch immer wichtiger. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz essentieller Schritt in diese Richtung.
Safe. Mega wichtig, was du sagst. Und ich finde es richtig cool, dass du das ins Leben gerufen hast und das so pushst. Ich glaube, das ist richtig wichtig, dahingehend einfach zu arbeiten. Und du hast schon vorhin eingangs so erwähnt, was so alles abgeht auf einem Videodreh im Sinne von so, du hast die Aufgabe, dann ist da mega der Stress, du musst den Panzer organisieren, was passiert da und da. Und das ist ja schon mega viel Druck einfach. Und wenn dann noch so Situationen entstehen, die dich einfach nicht wohlfühlen lassen, dann kann man ja auch gar nicht mehr so high performen irgendwie. Das heißt, irgendwo hat es einfach eine positive Auswirkung darauf, wie auch dann alle arbeiten am Ende. Und ich stelle mir das sehr cool vor, wenn du jetzt so berichtest darüber, dass es halt auch einfach Videodrehs gibt, wo nur Frauen sind und dann mitarbeiten, dass es nochmal ganz andere, ja, einen ganz anderen Effekt hat und ganz andere Synergien pusht irgendwie. Und bestimmt dann halt auch andere Ergebnisse rauskommen, aber das ja auch, also das hat ja einfach positive Wirkung auch, weil man einfach einen anderen Blickwinkel auf die Sachen hat. Sehr, sehr cool. Was würdest du denn sagen, was ist so deiner Meinung nach, also weil dieses Problem ist ja irgendwo verankert, nicht nur in der Filmbranche, sondern auch generell, aber jetzt vielleicht, wenn wir mal so ein bisschen auf die Film-Videobranche sprechen, was muss sich denn deiner Meinung nach von Grund auf ändern, damit Frauen bessere Chancen in der Filmindustrie haben?
Ich glaube, grundsätzlich ist so der allererste Schritt und den, deswegen muss ich sagen, ich habe auch mittlerweile auch so ein kleines, ich habe so ein bisschen Abstand von männlichen Deutschrap genommen. Ich glaube, das Erste, was generell mal passieren muss, viele Leute haben irgendwie während Black Lives Matter so angefangen zu reflektieren, habe ich internalisierten Rassismus, in mir habe ich den gelernt. Und ich finde es total toll, dass dass sich Deutschrap mittlerweile einig ist, ey, ich bin nicht schwarz, ich sag das N-Wort nicht. Darauf können sich mittlerweile wirklich alle einigen und das ist so ein Achievement. Heißt, Leuten sind Strukturen klar und Leuten sind auch klar, was es bedeutet, dass es Dinge gibt, die man in einer gewissen privilegierten Position einfach nicht sagt, weil es einfach abwertend und ätzend ist. Grundsätzlich, das allererste, was, glaube ich, passieren muss, ist, dass man checkt, dass Sexismus auch wie Rassismus ein strukturelles Problem ist. Das ist nicht etwas, was man auf Biologie als Argument nutzen kann, sondern das sind einfach menschengemachte Formen der Unterdrückung. Da gibt es gewisse Wörter, die sind wie das N-Wort einfach sehr, sehr, sehr ätzend behaftet. Und das immer wieder zu reproduzieren, ist, glaube ich, so das erste Problem, worüber ich super gerne mal sprechen würde und sagen würde, ey Leute, ihr versteht's doch grundsätzlich, warum ist das eine absolut klar und das andere ist was, ja, aber es ist halt Deutschrap. Das ist, es geht für mich irgendwie nicht so ganz zusammen. Und allgemein übergreifend, der allererste Schritt ist, reflektieren als Frau und auch als Mann, habe ich internalisierten Sexismus. Spoiler, wenn du nicht gerade eben irgendwie in einem komplett weißen Raum groß geworden bist, ohne irgendwelche Referenzen oder ohne mit irgendwie Leuten in der Gesellschaft oder in der Popkultur zu tun zu haben. Ja. Und dann zu versuchen, sich klarzumachen, wo kommen die eigentlich her, was bedeuten die und wie kann ich die aufbrechen? Ich habe mich selbst immer wieder in Momenten gefunden, in denen ich irgendwie ein Portfolio von einer Kamerafrau zugeschickt bekommen habe, wo ich mir dachte, boah, aber die hat halt noch nicht so viel gemacht, ne? Und das, was sie halt gemacht hat, ist halt das und das und das. Naja, ich gehe halt jetzt lieber auf den Typen, weil ich habe das Gefühl, der hat halt mehr Kompetenz. Aber der Moment zu realisieren, sie hat dieses Portfolio nicht, weil ganz, ganz viele Leute vor mir genau diesen selben Gedanken hatten und sich dachten, naja, ich gebe dir halt keine Chance, ich gebe lieber dem Typen eine Chance, weil bei Männern habe ich generell irgendwie eher so ein bisschen das Gefühl, die sind kompetenter. Ist schon so der erste Schritt. So, ich glaube, da muss man so intern mal reflektieren und sagen so, okay, ich versuche jetzt extra dagegen zu gehen. Ich versuche jetzt extra, ihr eine Chance zu geben, mit ihr zu sprechen. Der zweite Schritt ist dann, Frauen haben für sich auch bestimmte Rollen und Positionen gelernt. Und zwar, sei nicht so laut, sei nicht so anstrengend, sag nicht direkt, was du willst. Du musst versuchen, irgendwie alle Leute glücklich zu machen. Verkauf dich eher ein bisschen niedriger als ein bisschen höher. Das heißt, wenn du dann mit jemandem sprichst, der irgendwie sagt, so, ey, ich habe es noch nie gemacht, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich traue es mir nicht zu, auch in der Position zu sein, in der du sagst, aber ich traue es dir zu. Lass es uns einfach mal versuchen. Weil ich habe mit so vielen, also ich finde, Kamera ist immer so ein geiles Thema, weil ich habe auch schon mit so vielen DOPs gearbeitet, die dann so meinen, ja, easy, gar kein Stress. Und dann stehst du halt so am Set und dann merkst du halt so, die Person hat halt noch nie einen Techno-Crane operiert. Also so diese großen Arme. Und haben sich halt einfach nur wesentlich besser verkauft. Versus, du hattest halt vielleicht auch noch eine Frau mit im Gespräch, die das halt ein paar Mal gemacht hat, aber sie hat gesagt, die hat gesagt, ich habe es halt erst ein paar Mal gemacht, ich weiß nicht, ich müsste mich halt nochmal irgendwie ein bisschen reindenken. Aber weil der Typ so überzeugend war, bist du halt mit dem Typen mitgegangen. So, ich glaube, da so Kompetenzen auch zu hinterfragen und auch so internalisierte Glaubenssätze zu hinterfragen und dann auch einfach immer so zu gucken, in welchen Raum schmeiße ich die andere Person gerade eben, schmeiße ich sie in einen Raum, in der ich so im Vorbeigehen mithöre, wie ja eigentlich die ganze Zeit nur von ihren Assistenten was erklärt wird, oder schmeiße ich sie in einen Raum rein, in dem ich sage so, ey, Girl, ich habe es gemerkt, I feel you, wir können den auch austauschen. So, du bist mir wichtig und dass du dich wohlfühlst, ist mir wichtig. Ich glaube, das sind so die grundsätzlichen Punkte, die ich so für mich als Frau gelernt habe. Und vielleicht ist es für Männer und auch so für besonders Leute in so einem Deutschrap-Kosmos. Was ich immer krass gemerkt habe, ist dieses, du gehst, kommst eigentlich sehr schnell mit den Leuten auf ein freundschaftliches Level, wenn du ein Mann bist. Dann wirst du nicht mehr mit dem Vornamen angesprochen, sondern dann bist du Bro. Und du kriegst einen Handschlag und so, ey, und nice, und komm, wir gehen danach noch irgendwie was trinken. Und als Frau bist du immer Vorname. Und du kriegst nicht den Handschlag, sondern manchmal geben sie dir einfach nur die Hand. Manche gucken dich halt auch gar nicht an.
Ja.
Oder sprechen gar nicht mit dir oder nennen dich Mäuschen oder wollen, dass du ihnen Kaffee bringst oder ihre Jacke nimmst oder sowas. Also du bist halt schon direkt in so einer grundsätzlich ganz anderen Position. Ich würde jetzt auch sagen, das sind so ein bisschen mehr auch die älteren Herren vielleicht noch. So wenn ich jetzt mit so 18- bis 25-Jährigen am Set bin, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Aber das sind natürlich auch so Strukturen, die, wenn du jetzt nicht gerade eben so mega selbstbewusst und stable bist, wo du dich halt irgendwann auch so hinterfragst und dir so denkst, so, boah, vielleicht bin ich einfach auch nicht, ist sozial irgendwas mit mir falsch? Weil, warum kriegen die direkt so eine Connection und ich bin so Vorname? Ist irgendwie weird.
Ja, ja, verstehe. Ich meine, wenn man daraus was Positives ziehen kann, ja, dann vielleicht so diesen, den Aspekt, den du gerade genannt hast, dass zumindest bei den jüngeren Generationen da irgendwie vielleicht dann doch schon ein anderes Bewusstsein einfach ist. Dadurch, dass in den letzten Jahren dann schon mehr über diese Thematik gesprochen wird und da hoffentlich halt noch mehr Fortschritt einfach passiert. Deswegen glaube ich, machst du da was mega Wichtiges mit Female Force und ich finde das richtig gut. Und ein Punkt, den du halt auch gesagt hast, mit diesem sich selbst zu reflektieren, also jeder einfach, ne, dass man so ein bisschen drüber nachdenkt, ey, was ist denn, welche Glaubenssätze sind denn bei mir einfach festgefahren, dadurch, dass ich halt so, dass man halt nicht einfach nur in einem Raum ohne alles aufgewachsen ist, sondern dadurch, dass man halt ganz viel Einflüsse von überall bekommen hat und das dann halt einfach in der Gesellschaft so verankert ist. Und da ist, glaube ich, halt das wichtig, was du gesagt hast, ne? Sich selbst zu hinterfragen und selbst zu reflektieren und dadurch dann das aufbrechen zu können.
Ja, safe. Und weißt du, was ich total toll finde? Ich weiß gerade nicht mehr, bei welchem Song es war, aber ich habe so, also ich muss gestehen, ich finde gerade so diese neue Generation an Deutschrap, die gerade eben auch, also auch die männlichen Künstler, die da gerade eben auch kommen und die so versuchen, von diesem ganz klassischen Themenfeld, was auch seine Berechtigung hat, aber so ein bisschen versucht, davon wegzugehen. Irgendjemand, ich glaube, es waren... Was? Ich glaube, es war irgendein Chiago-Song oder sowas.
Ja. Maximum Riss war das. Also an den denke ich gerade. Ich weiß ja gar nicht genau, was du sagen willst. Aber der hatte in so einem Part sowas halt drin, wo er so ein bisschen auf das ich kann es jetzt richtig schlecht wiedergeben, aber wo er so ein bisschen halt so klar gemacht hat, ne, dass wenn Nein gesagt wird, dass das auch ein Nein ist. Und ich finde, der pusht auch immer sehr krass, genauso wie 01099, so dieses, ich bin mit meinen Brüdern und mit meinen Schwestern und
genau
nicht nur so
das.
Dieses, ich hänge mit den Jungs rum.
Genau
so,
das,
ja.
Ich bin mit meinen Jungs und ich bin mit meinen Mädels. So allein
ja, genau,
schon
genau.
So war es so ein, ey, und die Mädels sind auch wirklich, die sind in deinem Herzen, die sind nicht einfach nur irgendein Objekt. Weißt du,
ja.
So... ey, es gibt mir alles. Ich finde es so schön und ich freue mich sehr, wenn so eine Entwicklung irgendwie mehr kommt. Weil am Ende des Tages, man sieht ja auch immer wieder so diese Statistiken, wie viele Frauen hören am Ende des Tages Deutschrap und es sind ja recht viele. Also es ist
mega
ja nicht mehr
viele,
so eine 90-10 Ausrichtung, sondern es waren ja zwischenzeitlich sogar 50-50. Und das ist halt voll geil, weißt du, am Ende des Tages, das bringt dir auch als Künstler einfach nur mehr, wenn du deine Zielgruppe kennst und deine Zielgruppe auch mehr abholt. Natürlich wirst du jetzt nicht die Shirin David Fans abholen, wenn du wirklich in jedem Song was krank Misogenes sagst und du es nicht mal brauchst, sondern du benutzt es dann als Adlib, um zu zeigen, hey Leute, ich bin noch derselbe.
Ja. Ja, safe. Du hast gerade ein Musikvideo schon angesprochen, weil ich auch auf dem Zettel hatte, und zwar Luciano Peppermint.
Mhm.
Ich könnte mir vorstellen, das müsste man mal recherchieren, dass das vielleicht sogar das Deutschrap-Video mit den meisten Klicks ist, ohne Beteiligung des Rappers selbst.
Oh, really?
Und ey, das ist jetzt gerade eine wilde These, die ich reinstelle, aber ich war halt überrascht. Also es kann sein, dass es noch ein paar mehr gibt, aber ich habe gesehen, dass es, glaube ich, 10 Millionen hat. Und mir ist jetzt so ad hoc kein Video eingefallen, was in dem... was so in dem Bereich ist. Bestimmt gibt's noch ein, zwei, die irgendwie krasser sind vielleicht von den Klickzahlen, aber ist mir auf jeden Fall so direkt so ins Auge gesprungen, weil eigentlich liegt dann ja schon immer sehr viel an der Performance vom Video, auch daran, dass halt der Rapper in irgendeiner Form halt auch dann in dem Video halt auftaucht. Und dann wollte ich fragen, wie das Konzept entstanden ist, aber du hast das ja jetzt auch schon ein bisschen angeteasert, weil auch da wieder, Reference jetzt zu einem früheren Punkt in unserem Interview, war das halt noch eine Zeit, wo sehr viel auf diese YouTube-Kommentare gegeben wurde, und da hat es mir jetzt auch nochmal Spaß gemacht durchzuscrollen, weil halt die Kommentare irgendwie in die Richtung sind: Kameramann, Doppelpunkt, Luciano, wo bleibst du? Luciano, Doppelpunkt, fangt schon mal ohne mich an. Oder wie soll das Musikvideo werden? Luciano, tut so, als hätte ich meinen Termin verpasst. So in die Richtung waren die Kommentare. Und ja, erzähl mal irgendwie, wie das so entstanden ist. Es klingt jetzt, so wie du es schon angeteasert hast, klingt nicht so, als hätte Luciano seinen Termin verpasst, sondern das war alles so gedacht.
Ich muss auch hier einmal kurz die Lanze für Luciano brechen. Luciano kommt immer pünktlich. Ist immer wirklich extrem freundlich und lieb und wertschätzend. Das ist ein Künstler aus dem Bilderbuch, den kann man wirklich jedem einfach nur wünschen und empfehlen. Sehr, sehr viel Liebe für Luciano hier an dieser Stelle, einmal kurz. Das Konzept kam über, ich glaube, Luciano und Management. Die meinten, ey, wir würden voll gerne eine Frau zeigen, die kommt. Und ich habe dann direkt so Worst-Case-Szenario-Alarmglocken läuten hören und war so, okay, oh, keine Ahnung. Also zuerst habe ich gesagt, nee, ich mach's nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, warte mal schnell, vielleicht findet man irgendwie eine Herangehensweise, wie man diesen Wunsch irgendwie mitnehmen kann, ohne so direkt so ein ganz, ganz schlimmes guck mal, wie hängengeblieben Deutschland ist, Musikvideo zu machen. Ja. Hab dann halt gesagt, so, okay, es gibt für mich drei Sachen, die sind super wichtig. Nummer eins, ich arbeite mit einem rein weiblichen Team. Nummer zwei, Luciano ist nicht Teil des Musikvideos. Und Nummer drei, wenn es um Inhaltliches und um Inszenierung geht, vertraut ihr den Frauen. Und ich meine, das ist natürlich auch ein volles Risiko, ne? Aber sie waren so, okay, ja gut, dann versuchen wir es jetzt einfach mal und schauen wir mal, was draus wird. Ich finde, es hat irgendwie ziemlich gut geklappt. Ich glaube, das ist natürlich auch immer dann nochmal eine Frage des Betrachters. Ich habe von Frauen ganz tolle Nachrichten bekommen mit, ey, ich habe dieses Video gesehen und habe irgendwie direkt gemerkt, da ist was anders. Und dann habe ich mich so in die Backstory eingelesen und war so, ja Mann, voll krass. Ich habe natürlich auch Kritik bekommen im Sinne von, naja, also wenn ihr jetzt hier so einen auf Feministinnen machen wollt, warum ist die Frau so schön, warum ist die halt so das klassische Schönheitsideal, warum nehmt ihr irgendwie niemanden mit einer anderen Körperform, warum geht ihr so auf diesen Stereotyp, der ja auch in einer gewissen Art und Weise einfach sehr unrealistisch für die meisten Menschen da draußen ist. Und dann kamen natürlich auch krank sexistische Kommentare. Ich meine, wenn du dich so ein bisschen durch die Kommentare durchgeforstet hast, hast du die wahrscheinlich auch mitbekommen.
Ja, die wollte ich jetzt nicht vorlesen.
Ja, ja, ich muss sagen, das war auch wirklich, glaube ich, mein letzter Versuch, Deutschrap-Kommentare unter Musikvideos noch zu lesen. Und danach habe ich gesagt, okay, ich lasse es jetzt einfach, weil ansonsten verliere ich einfach wirklich so den Glauben in die Menschheit. I can't do it anymore. Also es kam halt die Leute, die ja halt gesagt haben, hä, warum ist Luciano nicht drinnen? Hä, dann zeig doch lieber ein schönes Auto alleine als jetzt irgend so eine alte. Bis hin zu halt richtig, richtig schlimmen Kommentaren, die ich jetzt hier auch gar nicht wieder reproduzieren will. Aber es hat auf jeden Fall, also wenn es mittlerweile 10 Millionen Views hat, hat es auf jeden Fall funktioniert. Es war auf jeden Fall ein Video, über das viele Leute gesprochen haben. Vielleicht hat sich dadurch auch so ein bisschen so ein Diskurs entwickelt. Ich schätze mal jetzt nicht so sehr in der Mainstream-Bubble, aber zumindest so ein bisschen nischiger, was irgendwie auch ganz cool ist. Und ich glaube, das ist halt auch ein gutes Beispiel, um zu zeigen, so, ey, sowas kann funktionieren. Und es hat währenddessen auch super viel Spaß gemacht, die Hauptdarstellerin war auch super toll und hat uns richtig krass vertraut. Und es war irgendwie, ich bin da am Ende des Tages dann so rausgegangen und war so, boah, es war richtig anstrengend, aber es war auch irgendwie richtig toll. Und so gearbeitet habe ich irgendwie noch nie und das war einfach mega.
Cool. Ja, sehr schöne Background-Story. Und ich mache mir das mal als Aufgabe zu recherchieren, ob das vielleicht wirklich das Musikvideo ohne Beteiligung des Artists selbst ist mit den meisten Klicks. Oder vielleicht weiß es auch jemand, der gerade zuhört oder ihm fällt eins ein, was mehr Klicks hat.
Ich weiß, woran ich gerade denken musste.
Woran?
Wenn du so sagst, ohne, ich musste an Easy von Crow denken.
Ja,
vielleicht
stimmt.
Könnte das sogar noch mehr haben, weil du halt noch den Lip-Sync-Part hast.
Ist der gar nicht drin?
Ich glaube, er ist gar nicht drin, oder?
Stimmt, weil nur sie hat die Maske die ganze Zeit auf, ne? Mhm. Ja, okay, ja.
Wäre gut. Voll krass, wenn dann so rauskommt, Crow war doch die ganze Zeit drinnen, aber keiner hat ihn erkannt, weil
ja,
er seine
ja.
Maske nicht getragen hat.
Stimmt. Genau, genau. Immer so im Background irgendwie so ein bisschen verschwommen irgendwie zu sehen. Okay, ja, stimmt, aber...
Er war der Eisverkäufer.
Ja, genau, richtig. Das wäre eigentlich ein guter Plot-Twist, wenn er das irgendwann mal auflösen würde oder sich irgendwann mal ohne Maske zeigt. Genau, zurück zu seinen Anfängen von der Karriere. Ja, top. Dann lass uns mal auch über andere Projekte noch sprechen, die du gemacht hast. Und zwar kommt mir bei UFO schießt mir gerade so eine Frage in den Kopf, weil ihr für den ja auch sehr viel gemacht habt. Und es gibt doch so diese eine legendäre UFO-Pose, die so zu dieser Rich Rich Zeit gekommen ist, wie er so seine Hände nach unten, seht ihr sogar auf unserem Cover, so haben wir da UFO nämlich auch abgebildet, wie er so seine Hände nach unten, also ne, Arme nach unten, dann Hände aber so ein bisschen von sich abgespreizt, Kopf schief und so. Und ich glaube, bei dem Cover zu allein sein wurde das dann eben auch noch in die Schrift integriert und da ist es vielleicht auch das erste Mal so richtig rausgekommen oder so richtig präsent gewesen. Habt ihr ihn dazu gebracht oder kannst du mir da mehr über die Entstehung erzählen?
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass das gerade so eine Zeit war, in der Lil Uzi Vert, glaube ich, sehr inspirierend war und in der, das war diese, ich weiß, es fängt gerade nicht mehr an, welches Musikvideo es genau war, aber es war dieses Lil Uzi Vert Musikvideo mit dem UFO über ihm und es wurde auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall alle sehr heiß diskutiert, wie nice das ist, dass man dadurch nochmal einen Künstler sehr gut rebranden kann, indem man auch zum Beispiel auf sowas achtet. Es ist ja immer am Ende des Tages auch so eine Credit-Frage, deswegen ein bisschen, ich werde da nicht zu viel sagen, wer es dann am Ende des Tages, ich kann es ja auch gerade eben gar nicht mehr wirklich sagen, wer dann am Ende des Tages gesagt hat, so ey, mach mal oder ich mach
ja.
mal. Aber es ist auf jeden Fall in dem Zuge mit dieser Referenz mit Lil Uzi Vert entstanden und war irgendwie auch voll geil, weil es ist ja irgendwie iconic geworden.
Auf jeden Fall. Also das ist so krass im Kopf geblieben. Und wie gesagt, bei uns war das dann halt auch so ein Fall so von wegen, welche Rapper können wir gut auf dem Cover darstellen und was haben die so für Merkmale? Und dadurch, dass das gerade eben zu der Zeit so am Start war, dass UFO da diese Pose hatte, war das dann auch so, okay, das macht Sinn so und da kann man irgendwie das Ganze gut verkörpern.
Voll.
Ja, krass. Du hast auch viel für Sido oder ihr habt auch, die komplette Promophase zum Album Paul, ne, da war ja auch jedes Video hatte so einen Aufbau zueinander irgendwie oder waren alle so sehr ähnlich gehalten auch. Und da war auch das Lied Sterne mit Bozza und ich kenne mich echt nicht so gut mit Videoschnitt und allem drum und dran aus und habe mich gefragt, also das Video ist ja so, dass dann Sido ja in so einer Art Therapierunde sitzt einfach und dann sind da irgendwie 10 verschiedene Sidos oder so, ne? Und alle sehen ein bisschen, sind anders gekleidet und ist sowas dann aufwendig in der, oder ist das einfach so easy, das so im Nachhinein alles so zu cutten und dann stellt man sich das nur aufwendig vor?
Es war auf jeden Fall ein langer Drehtag, muss ich sagen. Wir haben da mit einem Motion Controller angearbeitet. Das sind diese Robo-Arme, die ursprünglich mal für Automanufakturen gebaut wurden und wo sich dann irgendwann jemand gedacht hat, boah, krass, was darauf meine Kamera setzen. Und mit denen kann man halt super toll so VFX-Schüsse machen, in der du zum Beispiel eine Kamerabewegung hast und du kannst die Leute halt super gut reproduzieren innerhalb des Frames, weil du halt immer wieder eine konstante Bewegung hast, die 100%ig gleich ist mit derselben Geschwindigkeit. Da hatten wir die verschiedenen Sidos, die alle nacheinander auf ihren Plätzen saßen. Mit einer Kamerabewegung, die wir sehr, 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 sehr lange einprogrammiert hatten. Ich erinnere mich daran. Roboarme sind immer so Ding. Die sagen immer, es dauert nicht lange, es dauert immer ewig. Es ist wirklich geisteskrank. Du glaubst nicht, wie viel Zeit ich schon verloren habe, indem ich auf Roboarme gewartet habe. Das ist wirklich krass. Dann sind da die verschiedenen Silos zu entstanden. Und was bei so einem Dreh halt immer ein bisschen schwierig ist, ist, wir waren in so einer Halle in Berlin, dass du halt, also wenn du da so 14, 15 Stunden drehst, musst du auf jeden Fall in der Helligkeit starten und dann irgendwie in die Nacht reingehen, dass du halt die Lichtsettings so kontrollierst, dass sich im Hintergrund nichts verändert. Das heißt, alles einmal komplett abhängen und dunkel machen. Und dann halt auf jeden Fall gucken, dass keiner irgendwie die Kamera nochmal anfasst, irgendwie die Linse ändert oder sowas und dass das alles passt. Und dann zum Glück war es in dem Fall Sido und keine weibliche Künstlerin, weil da sind ja die Umstyling-Zeiten immer geisteskrank. Und da ging es zumindest einigermaßen schnell, dass du dann halt so 20 Minuten, eine halbe Stunde gewartet hast, bis er wieder ready war und bis wir den nächsten Part dann wieder drehen konnten. Und dann wird das in der Post zusammengesetzt. Weil du immer dieselbe Bewegung hast, kannst du dir vorstellen, wie alle Bilder übereinander legen und dann eigentlich immer nur wie so immer den jeweiligen Part ausschneiden, der spannend ist. Und dann übereinander setzen und gucken, dass die Layouts gut passen.
Sehr spannend zu erfahren, finde ich, wie das dann so im Hintergrund stattfindet, was man da machen muss. Und dann bekommt man, finde ich, auch nochmal ein besseres Gefühl und auch, finde ich, eine bessere Wertschätzung für Musikvideos, wenn man so checkt, ey, was da alles dazugehört, was man alles bedenken muss und so, ne? Also auch das mit den Lichtverhältnissen und so natürlich. Ja, krass. Ich habe noch eine Frage zu einem anderen Musikvideo und dann darfst du mal so ein bisschen freier erzählen, sag ich mal. Und zwar bei dem Musikvideo Bogota von Mero ist mir aufgefallen am Anfang, da liegt ja Mero in so einem Porsche ohne Dach und der badet quasi in diesen Nazar-Amuletten, ne? Diese blauen mit dem Auge. Und da habe ich mir so gedacht, so, wie kriegt man denn so viele auf einmal? Was habt ihr da gemacht? Hat man da eine Connection? Kauft man die dann einfach? Oder was ist da die Background-Story zu?
Boah, ich kann ja gar nicht mehr sagen, wie viele es ungefähr waren. Ich glaube, es waren auf jeden Fall ein vierstelliger Bereich an Amuletten. Und wir sind komplett durch Berlin gefahren. Ich glaube, zum Glück war es Berlin, zum Glück war es Neukölln, weil ich hatte keine Ahnung, wo ich zum Beispiel in München so viele herbekommen soll. Und wir sind wirklich einfach durch alle Läden gelaufen, haben gefragt, wie viele habt ihr? Haben dann versucht irgendwie, weil manche hatten halt irgendwie auch nur drei oder vier und wenn du dann halt so anfängst, dann kommst du halt nicht weit. Haben dann irgendwann jemanden gefunden, der hat uns dann den Kontakt zu seinem Großhändler gegeben und mussten aber, glaube ich, auf drei oder vier verschiedene zurückgreifen. Wir haben die dann auch gemietet, nicht gekauft, weil was sollst du danach mit so vielen
Was
Amuletten
machst du
machen?
dann
Und
danach, ja?
das ist natürlich auch Teil von der Kultur. Du willst sie dann natürlich auch nicht wegschmeißen oder sowas.
Ja, klar, ja.
Und es war auf jeden Fall eine sehr teure Miete. Ich erinnere mich noch dran. Der hat auf jeden Fall hart gehandelt. Ich glaube, der wollte irgendwas zwischen 10 bis 20 Euro pro Stück als Miete haben. Es war crazy.
Boah,
Wir haben,
krass.
ich erinnere mich noch dran, das war nämlich so eine Zeit gerade eben, da hatten wir so zwei oder drei Projekte hintereinander in Berlin und wir haben uns in Berlin wie so eine Art WG gemietet und haben da irgendwie 1,5 Monate gewohnt. Und ich hatte dann irgendwann so die Idee, dass ich mir dachte, hä, easy, wir machen da irgendwie einfach, das wird man von oben gar nicht sehen. Wir nehmen halt die, die wir bekommen und bauen die, packen dann da unten drunter so Stoff und malen den Stoff einfach nur an. Und ich weiß noch, so nach jedem Drehtag, den ich irgendwie von den Projekten davor hatte, saß ich dann auf diesem Küchenboden und habe diesen Stoff mit diesen Augen angemalt. Und das sah so scheiße aus. Das war so scheiße. Und ich glaube, am Ende des Tages war mir dann so, okay, fuck it, das funktioniert halt gar nicht. Wir müssen da irgendwie eine andere Möglichkeit finden. Aber es ist halt voll geil, weil zum Beispiel diese Augen waren halt voll der große Teil von dem Konzept. Ich weiß nicht, ob du es dann später auch nochmal gesehen hast. Dann kam dann ja auch diese Top-Shots nochmal von ihm in der Mitte mit all den Leuten außenrum,
Ja,
die auch in denselben Farben nochmal gekleidet waren und sowas,
Ja.
um das nochmal so zu referenzen.
Und ich meine, es hat ja insgesamt richtig gut zu Mero gepasst, weil
Voll.
nach seinem so unfassbar steilen Aufstieg hat ja wirklich jeder auch Auge gemacht und jeder auf ihn geschaut. Ja,
Voll.
sehr coole Metaebene. Ja, erzähl mal, was war so, Was, wenn du jetzt so, du hast ja echt bei vielen Musikvideos schon mitgewirkt und du hast mir auch so eine Liste geschickt, deswegen habe ich mir mal so ein paar rausgepickt, wo ich so gesagt habe, okay, erzähl mir da mehr, weil mir da was aufgefallen ist, aber du hast ja bestimmt noch weitere Background-Stories so in der Hinterhand. Was war denn so die verrückteste oder beeindruckendste Story bei einem Musikvideodreh?
Die beeindruckendste Story? Ich muss sagen, ich finde es, also auf so einem ganz klassischen Drehlevel ist es immer so, boah, krass, das haben wir echt alles in einem Tag geschafft.
Ja.
Ich kann dir jetzt gar nicht so aus dem Stegreif irgendwie sagen, so, boah, das war das Allerkrasseste. Ich glaube, ganz viel verdrängt man auch irgendwie einfach so mit der Zeit und weiß auch gar nicht mehr, ob das am Ende des Tages dann irgendwie alles so real war oder nicht. Ich glaube, so das Verrückteste ist, man findet sich halt manchmal in so absurden Momenten irgendwie wieder. Wir haben mal Casey Rebel Badewanne zum Beispiel gedreht und haben das mit unserem, mit Freunden von uns im Art Department einfach so selbst gemacht. Und dieser Mercedes, den er dann so am Anfang des Videos zerschneidet, aus dem wir dann den Pool gemacht haben, der hat meinen Papa gehört und der hatte einen Motorschaden und es war alles so unfassbar absurd, weil du hast da halt so wenig Referenzpunkte zu. So, wir sind dann in irgendeine Werkstatt gefahren und haben dann gesagt so, ey, wir haben hier dieses Auto, es hat einen Motorschaden, wir wollen daraus einen Pool machen, wie geht denn das? Und dann fährst du so zur ersten und dann so zur zweiten und dann so zur dritten Werkstatt und die sind alle so, keine Ahnung, was wollt ihr jetzt von uns? So, wir sind keine Poolbauer. Bis du dann halt irgendwie dir so denkst, okay, wir versuchen es jetzt einfach und kriegen es dann irgendwie schon so hin, lass einfach mal Folie auslegen und gucken, was passiert. Auch da dann halt irgendwie so diese Momente mit so diesen ganzen Quietscheentchen, dann halt auch wieder irgendwie so einen Großabnehmer finden, der irgendwie so diese Quietscheentchen einem verleiht. Und also, wer will 15.000 Quietscheentchen zu leihen haben? So erstmal immer so diesen Moment, dass okay, ihr meint es gerade eben ernst. Das ist kein Scheiß, den ihr hier irgendwie erzählt. Was da halt richtig krass war, war, sie haben angefangen, im Studio mit Gringo und mit Casey zu drehen. Und dann hatte jemand aus unserem Team einen medizinischen Notfall. Und das hatte ich bis dato noch nie. Und der ist dann halt ins Krankenhaus gekommen. Und ich glaube, das Allerkrasseste war dann halt so, alle sind halt so krass unter Schock und machen sich krass Sorgen, aber du musst halt irgendwie fertig drehen und weiterdrehen und parallel dazu irgendwie eine Person mitschicken, andererseits halt irgendwie gucken, so, fuck, wie finde ich jetzt Ersatz, wir müssen das irgendwie alles fertig machen. Und das war irgendwie so krass Glück im Unglück, weil wir waren dann am nächsten Tag in so einem Freibad irgendwo in Bayern. Und haben gesagt, so, wir haben dieses Badezimmer und das Badezimmer wollen wir einmal nochmal komplett unter Wasser setzen. Und auch da so, wir dachten so, ja, easy, das machen wir einfach, schmeißen wir rein und dann platziert es irgendjemand irgendwie unten und kriegen wir schon alles irgendwie hin. Und weil der eine dann ausgefallen ist, kam jemand anderes mit dazu, der einfach nur so eine Helping Hand war, wo dann halt irgendwie rausgekommen ist, der war halt Berufstaucher. Und er hat uns halt komplett den Arsch gerettet, weil der wusste halt, wie man mit Flasche taucht und konnte da unten halt irgendwie die Sachen so platzieren, wie sie halt sein sollten. Und hatte uns halt einfach, der hat wirklich diesen Dreh komplett gerettet. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Musikvideo geworden wäre, wenn wir das nicht so irgendwie aus Zufall irgendwie so geschafft hätten. Und dann hast du halt so Momente wie so, ja, okay, ja, und jetzt, wir haben so einen Kronleuchter gemietet, du hast immer so den Mietpreis und dann hast du immer so den Actual Product Price und das war so ein Kronleuchter für 20.000 Euro. Und wir so, ja, es wäre voll geil, lass den mal unter Wasser setzen, oder? Wir nehmen den einfach so mit und packen den oben so rein und unten ist Casey und er sitzt in der Badewanne unter Wasser, voll geil, so machen wir einfach mal. Und dann holst du diesen 20.000 Euro Kronleuchter raus und siehst so, fuck, das war ja Messing. Und Messing mit Chlorwasser zusammen funktioniert halt gar nicht. Und der hat dann so angefangen, so Grünspan zu bilden. Und es war wirklich so bis zum Ende hin so, fuck, gehen wir jetzt privat insolvent, weil hier einfach im Arsch ist oder was machen wir jetzt? Und dann habe ich den einfach 5 Tage immer wieder in die Sonne geschoben zum Trocknen mit irgendwie so einer Stahlwolle, so alles abgebürstet und dann verspätet zurückzugeben mit ein bisschen Zuschlag. Aber es hat zum Glück keiner gemerkt. So sind so diese Momente hinter der Kamera, die ich wirklich bei so vielen Projekten hatte, wo ich mir echt immer dachte, so, boah, krank. Hat man so gar nicht bedacht. Und so jetzt im Nachhinein würde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr machen, aber so sind halt voll viele geile Musikvideos einfach entstanden, weil man halt mit so einer Naivität drangegangen ist und gesagt hat, so, wir machen jetzt einfach mal.
Aber ja, glaube ich auch. Also ich denke mal, wenn man irgendwie so ins Ausland fährt und da Musikvideos dreht, da macht man sich so viele Gedanken, was alles schiefgehen kann. Und dann passiert halt doch noch mal was komplett anderes, was man halt gar nicht auf dem Schirm hat. Oder ne, egal ob Ausland oder Inland natürlich. Aber ich glaube, so es können einfach andauernd so viele Sachen passieren. Aber ich meine, am Ende kommt dann auch, also spiegelt dann die Musikvideos das auch immer wieder und man hat auch schöne Geschichten zu erzählen.
Voll, voll. Ich glaube, es gibt, ich sage das immer, wenn mich Leute fragen, so, was ist dein Tipp fürs Drehen? So, ich mache jetzt mein erstes Musikvideo oder sowas, was muss ich beachten? Und so, das Allerwichtigste ist einfach, sei dir nicht zu safe, dass alles gut geht, weil in 99,9% der Fällen geht irgendwas schief und dann brauchst du einfach immer so eine Alternative, aber du kriegst dann irgendwann so eine stoische Gelassenheit mit, ja, okay, wir finden eine Lösung, macht euch keinen Stress.
Ja, es hört sich so an, als müsste man echt brutal stressresistent sein. Oder man wird's dann dadurch, ja.
Ja, aber ey, du, ich glaube, das ist voll das gute Learning. Ich bin auch voll dankbar, dass ich so viel Deutschrap gemacht habe und dass ich auch ab und zu mit so ein paar Shady-Persönlichkeiten zu tun hatte, weil wenn jemand mal seine geladene Waffe auf den Tisch legt und du dem sagen musst, so, ey, wir können die Kalkuh nicht halten, wir sind 10.000 Euro drüber, ist das ein ganz anderes Stresslevel, wie wenn dich irgendein Telekom-Vorstand anruft und sagt, er findet die Farbe ist noch nicht die richtige Telekom-Farbe.
Ja.
Du hast alles erlebt, so, es kann eigentlich ab hier nur noch entspannter werden.
Eine Welt, zwei Parallelen, ja.
Genau. Und wir haben mit Chill und Abdi angefangen und
Ja.
jetzt zieht sich immer ein bisschen durch.
Ja. Geil. Ich habe noch eine Frage auch zu einem Musikvideo, was ich sehr krass fand und ich habe überlegt, vielleicht ist mir da auch so das erste Mal so richtig 100 Black Dolphins so bewusst geworden, so wo ich so dachte, okay, das Musikvideo war jetzt krass, okay, da steckt eine krasse Produktion dahinter. Und das war Dodi von Shindy, sein Comeback, was ja auch einfach, ja, geisteskrank für Aufruhr gesorgt hat, weil er ja einfach eine heftige Fanbase auch davor hatte, weil er irgendwie wirklich 2 Jahre untergetaucht war, er aus diesem Mysterium EGJ Bushido versus Arafat raus war. Wie war da so euer Feeling bei dem Musikvideodreh? Hattest du dann schon so ein Gefühl, okay, das wird jetzt so alles zerstören? Oder kannst du es irgendwie so in Worte fassen oder so beschreiben, was da so eure Gedanken währenddessen waren? War vielleicht der Druck auch enorm hoch, weil ihr wusstet, ey, das wird die Comeback-Single, das muss halt scheppern?
Ich finde es voll geil, dass du dieses Musikvideo ansprichst, weil es ist ja mittlerweile leider offline.
Mhm.
Was mich total traurig macht, weil ich es krass liebe und wirklich immer mit so einem wehmütigen Auge dahin zurückgucke, weil das war für mich der Moment, glaube ich, an dem ich gemerkt habe, was für Musikvideos ich gerne machen will. Und es war auch voll geil, weil wir wirklich in einer sehr engen Zusammenarbeit mit ihm die ganze Zeit waren. Und ich glaube, wir haben schon 5 Monate oder 6 Monate vorher angefangen, über dieses Musikvideo zu sprechen. Und irgendwie war am Anfang alles ganz anders geplant. Wir wollten eigentlich in Kiew drehen, in der Ukraine drehen. Und also es war noch 2000, was war das, 2018, 2019? Also es war noch vor dem Krieg. Und wir waren auch alle mal da und haben uns auch mal alles angeguckt und sowas. Und da war wirklich so eine krasse Vorbereitungszeit auch einfach.
Also mitschen die zusammen auch in der Ukraine, oder?
Genau.
Ach krass, ja.
Die hast du halt sonst einfach super oft nicht, weil da werde ich dann halt jemand anruft und sagt, hey, wir wollen in 2 Wochen veröffentlichen, wie sieht's denn aus? Und es war halt voll nice, weil du ihn auch nochmal, du hast so richtig verstanden, was das für ihn bedeutet und was so auch seine Vision davon ist und was auch so seine Vision von ihm als Künstler ist. Und ich muss sagen, ich respektiere Shindy als Künstler so extrem, weil ich finde, man merkt, ihm ist das alles nicht egal, sondern er macht das alles für irgendwie so einen Impact, um irgendwann mal wie so ein Album zu haben und du kannst so durchblättern und es gibt nichts, wo du sagst, boah, das war scheiße, sondern alles ist einfach immer durchgestylt und geil und einfach immer iconic. Und wir haben es dann letzten Endes in München gedreht, in einem Studio und mussten es dann zwischen, ich glaube, wir haben es zwischen den Feiertagen gedreht. Ich glaube, wir haben zwischen Weihnachten und Silvester gedreht. Den einen Part davor und den anderen Part, also den einen Part vor Weihnachten und den anderen Part dann zwischen Weihnachten und Silvester. Und jeder, der schon mal gedreht hat, weiß, das sind so die schlimmsten Termine, weil keiner ist da, alle machen gefühlt so Urlaub, Ferien und du musst einfach geisteskrank drauf achten, dass alles rechtzeitig ankommt. Aber es lief eigentlich recht gut. Ich glaube, das Einzige, was mir auf dem Weg verloren gegangen ist, waren Schmetterlinge. Die hat der DHL nicht mehr rausgegeben. Also Schmetterlingslarven, die zu Schmetterlingen hätten werden sollen.
Ja.
Rest in peace. Ich hoffe einfach, die hat irgendjemand aus Versehen geöffnet und leben jetzt in irgendeinem Flughafengelände in Frankfurt oder sowas. aber ja, also es war auf jeden Fall am Set die ganze Zeit schon so eine Stimmung da, dass alle wussten, was das bedeutet. Und dass alle auch irgendwie gemerkt haben, so, boah, wir machen jetzt was Besonderes und was Großes und was Wichtiges. Und das wird auf jeden Fall krass. Und das war noch so die Zeit, da hab ich mir auch noch so Reaction-Musikvideos angeguckt, Reactions zu Musikvideos angeguckt. Und boah, es war einfach nice. Ich erinnere mich immer noch an diesen einen Typen, der dann irgendwie so da saß und irgendwie so meinte, Shindy, das hast du nicht ernsthaft gemacht, oder? Das hast du gar nicht gepackt, hat, was da alles in diesem Musikvideo passiert ist und so. Tschüss, man, er zündet den Benzer an. Wie krank. Und es war einfach ein tolles Projekt. Das war einfach mega.
Mega spannend, was du jetzt sagst. Also, weil, wenn ihr das eigentlich auch so in der Ukraine geplant hattet, war das aber zum gleichen Song?
Es war zum gleichen Song, ja.
Okay, ja. Und dann seid ihr aber umgeswitcht einfach.
Ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, was dann am Ende des Tages der Grund war. Ich weiß es nicht mehr genau, aber wir haben uns dann alle für Deutschland entschieden.
Ich meine, das Musikvideo hat ja krass gezündet, das Comeback krass gezündet. Ich kann mich da noch selbst dran erinnern, wie ich das mir so auf YouTube angeschaut habe und wie halt so eine Verwirrung auch schon alleine dazu war. Oder man erst so gedacht hat, so, hä, das ist doch nicht den Shindy, den ich kenne, der so, ne? Und dann aber irgendwie so beim zweiten Mal dann, okay, das ist eigentlich doch ganz geil. Und dann aber so, rappt der die Hook selbst oder ist das Reezy in der Hook und so? Und einfach so viele Fragen und dann halt auch so viele Lines einfach dabei, die halt so Meme-Charakter halt auch geworden sind. Ja, ist auf jeden Fall geglückt, dieses Comeback, ja.
Es ist auch immer noch ein Song, den ich manchmal höre und wo du halt so komplett so zurückkatapultiert wirst.
Ja, safe. Dann lass uns mal, weil wir jetzt eh da schon so bei dem Punkt sind, so ein bisschen jetzt so, wir haben viel darüber gesprochen, was du alles machst, aber du bist ja auch selbst ein Deutschrap-Fan, so wie ich das rausgehört habe. Was würdest du denn sagen, welche zwei Artists sollen unbedingt mal ein Feature zusammen machen, die noch keins haben?
Weißt du, was ich mir krass wünsche? Also wirklich krass wünsche. Ich wünsche mir krass, dass sich die deutschen Künstlerinnen ein bisschen mehr so angucken, wie es die Amerikanerinnen machen. Sowas wie Saweetie und Doja Cat war so krass. Und mehrere große Künstlerinnen, die zusammen einen Song machen, wäre mein absoluter Traum.
Ja.
Es wäre mein absoluter Traum. Ich fand schon so die Kollabo von Domiziana und Bad Moms J voll geil. Aber ich will.
Stimmt, das hat gut funktioniert, ja.
Ja, aber ich will Shirin mit einer anderen Rapperin hören.
Ja. Es wäre halt auch krass, wenn zwei Frauen, zwei Rapperinnen jetzt ankündigen würden, wir machen ein Kollabo-Album zusammen. Weil mittlerweile hat Deutschrap schon so viel gesehen und alles Mögliche schon erlebt. Aber es gibt noch so paar Sachen, die gab's halt noch nicht, ne? Also klar, jetzt so Sixten, aber die waren ja auch in der Gruppe so. Aber wenn jetzt irgendwie so zwei große Künstlerinnen zusammen ein Kollabo-Album machen, wäre schon irgendwie ein Knall.
Voll. Voll. Aber ich könnte dir jetzt gerade, glaube ich, gar nicht so direkt sagen, wer für mich jetzt so, welche zwei jetzt so die perfekte Kombi miteinander wären. Aber ich würde auf jeden Fall gerne die Großen miteinander kollaborieren sehen.
Ja. Ich weiß nicht, ob es eine perfekte Kombi wäre, aber ich habe gerade so ein bisschen an Nina Chuba und Juju gedacht, dass ich das irgendwie
was die ja schon gemacht haben bei Wildberry Lillet.
Stimmt.
Da gab
Da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Stimmt, natürlich, ja, der Remix dazu. Genau, ja, und das hat schon mega gut funktioniert, finde ich. Und das Video war da halt auch wieder krass so. Also das fand ich halt auch sehr, sehr nice. Ja.
Voll.
Ich habe noch drei abschließende kurze Fragen und zwar zum Thema Favorite Deutschrap-Song. Ich selbst krieg so manchmal so ein Q&As, ne? Wir machen das mal immer so zu unseren Jubiläumsfolgen und dann werden wir auch oft gefragt, was ist dein Deutschrap-Favorite-Song? Und ich finde, das ist eine mega schwere Frage, die ich gar nicht so beantworten kann, weil ich habe mehrere Deutschrap-Favorite-Songs, unzählige wahrscheinlich, aber die hängen auch von dem Mood ab und deswegen habe ich mir jetzt mal so drei rausgepickt, so drei spezielle Moods so und bin gespannt, was du antwortest. Und zwar als erstes, was ist dein favorite Deutschrap-Song, wenn du jemanden, der nicht aus Deutschland, Österreich, Schweiz kommt, Deutschrap zeigen müsstest?
Ich hatte in Rumänien so einen Moment. Ich habe mir von der Produktion gewünscht, dass wir eigentlich einen Karaoke-Abend machen, aber es hat nicht geklappt, wir mussten sehr schnell irgendwie zum Flieger. Aber wir hatten ein Mikro und eine Box. Und schön, dass wir jetzt hier nochmal den Weg hin zurückschlagen. Ich habe Besuchstag angemacht. Und sehr alle nice, haben es krank gefühlt. Aber ich habe so die Gesichter von meinen rumänischen Kollegen gesehen und die waren so, okay. Ich glaube, das ist ein Song, der funktioniert nicht, wenn du ihn anderen Leuten zeigst. Ich glaube, du brauchst dafür einen Song, der von einem Rhythmus so krass funktioniert, dass du auch vibest, wenn du den Text nicht verstehst. Und wenn es jetzt 2019 wäre, könnte ich es dir ganz krass sagen. Haben wir jetzt auf jeden Fall irgendwas in so einem Suna KMN-Kosmos. Ich glaube, vielleicht wäre es jetzt sowas, irgendein 01099 Chiago-Song. Weil ich finde, das repräsentiert gerade eben so den Weg, in den sich Deutschrap gerade eben so in dem Deutschrap gerade eben so abbiegt und so die Evolution total gut, weg von den klassischen Deutschrap-Beats hin zu so einem Genre-Mixing.
Ich glaube, ein Chiago wäre tatsächlich auch, aber was, wo der Text mega wichtig ist, dass man das auch fühlen und feiern würde, weil der ja sehr viel Wortspiele mit dabei hat, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst.
Ja, ich musste jetzt gerade an sowas wie so Disco-Partisane denken.
Okay, ja.
Gebe ich dir recht, ja. Weil, also ich glaube, den Song könntest du auch irgendwo in Italien spielen und Leute würden zumindest das Sample erkennen und hätten eine gute Zeit dabei, es zu hören.
Lustig, dass du das sagst. Ich war nämlich in Mailand im Auslandssemester und da haben wir den Song auch gepumpt so und auch mit den International-Freunden, ne? Egal ob die jetzt aus den Niederlanden kamen oder aus Italien selbst oder so. Und das war wirklich so, wie du es gerade beschrieben hast, was man halt fühlt aufgrund von Sample. Ja,
ja, voll. Also ich glaube, du wirst von mir keine konkrete Antwort hören, aber ich lass mal so hier stehen. Aber ich glaube, es ist ganz schwierig. Deutschrap hat ja so viele verschiedene, ist ja einfach wie so ein Baum mit so verschiedenen Astteilen. Und mir würde jetzt kein Song einfallen, der so alles vereint und repräsentiert. Weil am Ende des Tages vielleicht wäre für jemand Internationalen eben ein Luciano-Song viel spannender, wo du halt irgendwie vielleicht so jemand wie Bia oder vielleicht noch einen französischen Rapper irgendwie mit drin hättest.
Ja.
Viel spannender, um so eine Brücke zu schlagen.
Ja, ich glaube tatsächlich, Luciano ist jemand, der sehr gut vom Vibe funktioniert, dass es auch jemand fühlen kann, der kein Deutsch versteht.
Ich muss auch sagen, Luciano ist auch wirklich jemand, den ich immer hören kann. Der funktioniert für mich wirklich in allen Lebenslagen und der schafft es für mich, dass das manchmal muss ich Deutschrap hören, bevor ich irgendwie zum Kickboxen gehe. So, und dann ist es so asozialer Deutschrap. Und dann will ich auch nichts hören, ob ich das jetzt hören sollte oder nicht, sondern ich höre es einfach. Für sich so channeln, nochmal, so eine gut channeln vielleicht auch. Aber Luciano funktioniert für mich, wenn du 5 Stunden im Auto fährst, und Luciano funktioniert für mich auch, wenn du morgens aufwachst und du hast gute Laune und du gehst duschen. Also ist wahrscheinlich so favorite All-Time-Song, den man immer hören könnte, wäre auf jeden Fall einer von Luciano.
Ich glaube, genau aus dem Grund, was du gerade beschrieben hast, nämlich dass Luciano immer geht, steht er auch eben so weit oben seit Jahren, was die monatlichen Hörer angeht und an der Spitze. So, weil, glaube ich, viele das Gleiche fühlen, wie du es gerade gesagt hast.
Ja.
Nächste Frage. Was ist dein favorite Deutschrap-Song, wenn du mal traurig bist, Liebeskummer hast, Depri bist, wie auch immer? Hast du da so ein Go-To?
Ich glaube nicht, weil für mich sind Deutschrap-Liebessongs immer, die sind so toxic. Die sind so, oh mein Gott. Also eigentlich ist es immer so ein, du bist so scheiße zu mir und deine neue Freundin ist eine Ho. Und ich liebe dich aber trotzdem so sehr, aber wir kommen nicht voneinander los. Und ich finde es einfach, also ich verstehe es. Ich glaube so, je jünger du bist, desto mehr ist es auch einfach sowas, was so irgendwie jeder irgendwie erlebt und sich irgendwie so wohl drin fühlt. Aber mit so ein bisschen Abstand betrachtet, finde ich es einfach nur krass schwierig. Dieses, ja, wir lieben und wir hassen uns. Deswegen, wenn ich jetzt die Songs, zu denen ich weinen wollen würde, wären, glaube ich, keine Deutschrap-Songs.
Ja, okay, verstehe. Es ist wirklich so, dass so ein bisschen die Storys sich auch wiederholen. Ich glaube, ich selbst feiere auch nicht dieses, wenn das so diese 0815 Liebesgeschichte ist und das so erzählt wird. Ich finde sehr häufig, wenn ich solche, also ich höre sehr gerne auch so diepe Deutschrap-Lieder und dann aber macht sehr viel der Beat immer aus.
Ja.
Also ich finde, das ist so viel irgendwie, wie klingt die Stimme auf den Beat. Und wenn man halt merkt, okay, vom Inhalt her ist es jetzt nicht das, was man schon 10-mal in anderen Songs gehört hat, sondern so eine besondere Note mit dabei. Okay, dann noch ein zum Abschluss. Was ist dein favorite Deutschrap-Song, wenn du noch einen Song beim Vortrinken anmachen darfst?
Ich würde einen Remix draus machen, ich würde zwei Songs spielen, aber immer nur eine Minute
okay.
lang.
Okay.
Ich würde Traube Minze von Luciano spielen, aber das wäre wahrscheinlich so der letzte Moment, bevor es Richtung Taxi geht. Der ist ja auch nochmal so ein bisschen mellow. Und davor, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, mit wem bin ich unterwegs. Mache ich mich gerade mit meinen Girls fertig oder habe ich hier gerade so eine größere Nummer? Und habe ich auch Deutschrap-Fans unter mir? Oder bin ich gerade so die Einzige? Es wäre wahrscheinlich Gib ihm von Shirin oder es wäre Good Old Times Kokaina von Miami Yassin.
Ja, Mann, der geht auf jeden Fall auch gut, ja. Top. Ich würde sagen, das ist doch eigentlich passend zum, okay, wir nehmen das Ganze samstags auf. Wenn es dann rauskommt, ist ein Donnerstag, aber trotzdem ein gutes Schlusswort. Danke dir, Tatjana, für deine Zeit. Es war mega spannend, sich mit dir zu unterhalten. Du hast echt viele Geschichten auf Lager. Du hast mit Female Force echt eine sehr coole Sache am Start und ich wünsche dir da auch mit allem weiterhin viel Erfolg. Und ja, sehr cooles Gespräch mit dir. Danke dir für deine Zeit.
Ey, vielen Dank dir. Es hat super viel Spaß gemacht.
Sehr cool.
Und jetzt müssten wir eigentlich einmal noch das Ende von Besuchstag einblenden, oder? Einfach,
stimmt,
wenn Katar jetzt anfängt, langsam alle,
ja, ja, alles
alle Knäste in Deutschland nacheinander aufzuzählen und dann den ikonischen Satz sagt, zähl so viele Scheine, wie du kannst, bevor du sitzt.
Sehr geil, spiele ich ein. Das kommt dann so darunter und darüber sind noch so unsere Stimmen ein bisschen. Sehr gut. Top, geile Idee.
Stadelheim. Santa Fu. Verl, Gelden, Hall, Düsseldorf, Rheinbach, Hagen, Rohrbach, JVA zu JVA, zähl so viele Scheine du kannst, bevor du sitzt. Alles oder nix, Aslachs.
So, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. An dieses Besuchstag-Outro könnte ich mich auf jeden Fall gewöhnen. Schöne Grüße nach Bornheim und Goldstein Süß zu Celo und Abdi und natürlich auch an Waisel und Khatar, der ja hier gerade so schön alle Knastnamen in Deutschland aufgezählt hat. Und schöne Grüße natürlich nach München zu Tatjana für dieses tolle Interview. Ich hatte es am Anfang gar nicht erwähnt, aber im Vorgespräch zum Interview sind Tatjana und ich irgendwie auf Celo und Abdi Besuchstag gekommen und deswegen war das quasi so unser roter Faden durch das ganze Interview. Wir sind immer wieder auf Celo und Abdi gekommen und das war jetzt so der perfekte Abschluss. Ich hoffe, es hat euch allen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand es mega spannend, was Tatjana alles zu erzählen hatte und ich glaube, es war nur ein Bruchteil von den Geschichten, die sie noch auf Lager hat. Auch sehr spannendes Projekt mit Female Force, was sie da am Start hat. Schreibt uns mal auf Spotify, welches Story ihr am spannendsten fandet. Nächsten Montag geht's auch direkt weiter mit einer neuen News- und Musikfolge von Deutschrap Plus. Wir hören jeden Montag in die neuesten Releases rein, besprechen diese, besprechen all den neuen Gossip, der da jede Woche wieder im Deutschrap-Kosmos passiert. Also, aus diesem Grund unbedingt jetzt Handy rausholen, Deutschrap Plus folgen, checkt auch mal unser Instagram ab, deutschrap_plus. Danke an alle fürs Zuhören, wir freuen uns natürlich auch immer über gute Bewertungen und ja, wir hören uns am nächsten Montag wieder. Macht's gut, bleibt gesund.